Bevor es mit der neuesten Folge Boden und Ständig losgeht, ein kurzer Hinweis auf die Lemken Blue Deals 2026. Beim Kauf eines Anbau- oder Aufsattelflugs sicherst du dir aktuell 500 Euro Preisvorteil pro Körperpaar. Mehr Infos wie immer in den Shownotes unter www.lemken.com oder direkt bei deinem Lemken-Händler. Also am besten kurz melden, solange die Aktion noch läuft. Viel Spaß!
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig. Heute an diesem sonnigen, zumindest hier am Niederrhein, sonnigen Montag. Wir haben hier strahlenden blauen Himmel. Und aber erstmal, hallo Carina und hallo liebe Zuhörer, bevor wir direkt hier über Wetterdiskussion einsteigen.
Ja, da musste ich doch erstmal direkt dazu zwischenbrechen. Ja, von mir natürlich auch ein herzliches Hallo, aber leider kein sonniges. Also bei uns war eigentlich auch Sonne gemeldet, aber es ist total bewölkt, nur 3 Grad und richtig ungemütlich.
Nee, das hier, ich weiß nicht, wie viel Grad waren, aber hier ist wirklich schöner, winterlicher, klarer, blauer Himmel. Ja, ein paar Schleierwolken. Aber sonst wirklich schön, ja. Ja, aber bevor wir jetzt einsteigen, erstmal hier die Ankündigung. Wir sind ja heute wieder in dem Rhythmus, dass wir einen Gast dabei haben, also bleibt dabei. Wir haben wieder einen spannenden Gast und jetzt können wir natürlich zum Feedback kommen, Carina.
Können wir schon zum
Feedback kommen. Hast du Feedback gekriegt?
Oh, ja, ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen zur letzten Folge tatsächlich. Also wir hatten ja auch echt ein buntes Portfolio an Themen, würde ich mal sagen. Ich habe viel Feedback zur Hochzeit bekommen und auch von Josef beispielsweise, der auch schmunzeln musste, weil sie auch in der ersten Jahreshälfte noch heiraten und dann eben auch erzählt hat, mir hier ausführlich berichtet hat, was sie alles für Probleme mit den Einladungen und Co. hatten, aber wie sie es dann jetzt gelöst haben. Ja, dann noch ein sehr ausführliches Feedback von Katrin. Schöne Grüße an der Stelle, wo es da nochmal um die Thematik geht. Da hatten wir uns über die Wäsche unterhalten, die zwischen den Jahren nicht auf dem Wäscheständer hängen soll, die ich ja noch abgehangen habe. Und Katrin schrieb, dass sie unsere Podcast-Folge hört beim Wäscheaufhängen, witzigerweise, zwischen den Jahren, also von Heiligabend bis zu den Heiligen Drei Könige, soll das Portal zwischen Himmel und Erde offener sein, beziehungsweise uns der Himmel, beziehungsweise Hölle, näher als sonst. Meine Großeltern haben das zelebriert. Es wurde keine Wäsche gewaschen. Schwierig mit 2 kleinen Jungs und Landwirtschaft. Abends der Tisch abgeräumt, auch die Deko, und gründlich gereinigt, damit die Engel darauf tanzen wollen und das Haus segnen. Nach dem Abendgeläut darf das Haus nur noch zum Tiereversorgen verlassen werden. Kreuzungen müssen gemieden werden, da wartet der Teufel auf die armen Seelen. Opa ist Heiligabend und Silvester um Mitternacht im Stall, da können die Tiere reden. Die Familie von meinem Mann notiert sich seit 3 Generationen in den Rauhnächten das Wetter. Jeder Tag steht für einen Monat und das stimmt tatsächlich bis auf einzelne Ausreißer. Das fand ich natürlich sehr spannend und sehr ausführlich, was es mit der Wäsche an Silvester auf sich hat. Und auch spannend, dass es Leute noch so zelebrieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt noch eine Frage gekriegt und zwar hatte Marcel gefragt, ich hatte das wohl schon mehrfach erwähnt mit Werksführung. Also natürlich ist es möglich, bei Lemken Werksführung zu machen, sowohl für Berufsschulen als auch für Fachgruppen. Da haben wir einen extra Bereich auf unserer Website, den verlinken wir jetzt auch nochmal hier unter den Links. Und ich denke, da kann man dann alle Informationen finden und da auch den passenden Termin dann mit meiner Kollegin dann abstimmen für eine Werksführung. Und dann, wenn man Glück hat, hat man dann den passenden Werksführer, vielleicht den Verkäufer aus dem Gebiet oder einen von uns, von meinen Kollegen oder sogar mich. Und das Feedback, das wir so, was ich jetzt noch so gekriegt hatte. Dann wäre jetzt noch die Frage, Carina, bist du eigentlich bei der Grünen Woche?
Ja, nee, ich werde es natürlich mal wieder nicht schaffen, weil ja hier ein Termin und ein Ereignis das nächste, also ich schaff's einfach nicht, nee. Ich wollte erst 2 Tage hochfahren, aber es ist mir einfach auch zu stressig in Anbetracht der Tatsache, dass hier noch einige Dinge dazwischen gegrätscht sind und ja, dafür ist Berlin leider zu weit weg.
Ja, das hätte nämlich schön. Wir haben auch erstmal einen Stand natürlich im Bereich des VDMAs, also beim Verband. Und wir haben auch dieses Jahr, gibt es auch eine Sonderausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der Grünen Woche, wo wir auch einen Diamant-18-Flug haben mit einem neuen Schlepper davor und dann auch tatsächlich einen fast 100 Jahre alten Flug, den wir bei uns sonst immer im Argo-Forum stehen haben, um mal so den Kontrast zu zeigen, in cool. wie viel sich da getan hat in 100 Jahren. Also dann auch der 100 oder der fast 100 Jahre alte Flug steht auch mit einem kleinen Schlepper, dann der dementsprechend auch fast das gleiche Alter hat. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, sich das mal anzugucken.
Cool.
Ja, also für die Leute, die zur Grünwoche unterwegs sind, ich schaffe es leider auch nicht, die können sich das ja gerne mal anschauen.
Ja, vielleicht kann ja mal einer ein Foto davon schicken, von dem, weil das würde mich auch mal interessieren. Oder vielleicht hast du ja auch sogar eins parat. Das finde ich schon spannend, da die 100 Jahre mal zu sehen.
Ja, das könnte ich mal in der, ich habe jetzt noch keins, aber eigentlich müsste da dran zu kommen sein. Weil schön. Es sind ja ein paar Kollegen, sind ja vor Ort. Ja, Carina, dann würde ich sagen, ich hatte ja schon gesagt, wir haben ja heute einen Gast dabei und ausnahmsweise ist der schon hier bei mir im Raum. Ich würde sagen, wir holen ihn jetzt nochmal zu uns beiden dazu, oder?
Sehr gerne.
Ja, heute freue ich mich, dass wir wieder einen Gast von Lemken dabei haben. Einer tatsächlich unserer ersten ja, Gäste, die wir überhaupt hatten bei Boden und Ständig. Ich sehe uns noch sitzen hier auf der Agrofarm. Noch sehr nervös damals, aber unser Gast war natürlich routiniert wie eh und je. Und zwar in Folge 5 und wir haben gerade nachgeschaut, im Juli 2021 war das. Und da hatten wir Peter Baumgärtner bei uns zu Gast, den möchte ich jetzt hier an der Stelle ganz herzlich begrüßen. Ja, Peter ist bei uns, wenn man so rumfragt oder in der Branche rumfragt, sag ich mal, allseits bekannt, vor allen Dingen, wenn es ums Thema Flügen geht und Flugeinstellung. Also von dem her freue ich mich, dass wir heute besonders aufs Thema Flügen eingehen werden können. Und ja, hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo Peter.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo Carina, hallo Johannes.
Ich habe schon gesagt, wir hatten im Juli die letzte Folge aufgenommen. Du hast natürlich aufgrund deiner langen Einsatzzeit bei Lemken bestimmt noch das eine oder andere mehr zu erzählen, als das, was wir damals besprochen hatten. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wir haben damals, weiß ich noch, ganz allgemein ums Thema Flügen gesprochen und grober und Kurzschirmengen und Einsatzbedingungen, unterschiedlichen Bodenverhältnissen. Und da können wir ja heute nochmal so ein bisschen ansetzen, Peter, aber ich glaube, damit die Leute wissen, wer du bist, wäre es ganz gut, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest und was so dein Werdegang hier bei Lemken war.
Oh, das ist eine konkrete, kurze Frage. Die könnte ich mit einem Satz beantworten, zumindest den ersten Teil der Frage. Ich bin seit Mai 1989 bei Lemken. Also von der Warte wäre das der erste Teil der Frage, wie lange ich bei Lemken bin. Wenn man das mal kurz nachrechnet, dann ist man also jetzt im 36. beziehungsweise 37. Jahr.
Mhm.
Das ist der eine Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage, was ich bei Lemken gemacht habe, ist vielleicht, glaube ich, den Hörern viel, viel interessanter, ist vielleicht der interessantere Teil. Ja, ich fange vielleicht einfach mal ganz kurz an. Ich bin geboren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, keine 5 Kilometer hier von Lemken weg. Wie das immer so ist, mit dem Strukturwandel hat der bei uns auch nicht Halt gemacht. Und ich habe irgendwann mit meinem Vater so nach der Fachoberschulreife die Diskussion geführt, wo geht der Weg denn hin? Und mein Vater hat mir das dann damals total offen gelassen und hat gesagt, okay, wenn du eine Berufsausbildung machst, dann machst du eine Berufsausbildung. Landwirt werden kannst du immer noch später hinten dranhängen. Und so bin ich mit einer Ausbildung gestartet zum Land- und Baumaschinenmechaniker, war es damals noch. Das war damals bei einem IH-Händler, noch zu den glorreichen 1455-Zeiten, könnte man sagen. sodass ich denn da diese Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechaniker gemacht habe. Heute wäre das ja Land- und Baumaschinenmechatroniker, aber damals war das Land- und Baumaschinenmechaniker. Nach dieser Zeit kam dann irgendwann der Wehrdienst, der ja heute auch diskutiert wird. Bei mir stand gar nicht die Frage, ob ich das will oder nicht will. Man hätte entweder verweigern können oder man geht zum Wehrdienst. Ich war dann damals bei den Pionieren in Emmerich. Diese Kaserne gibt's dann auch schon nicht mehr. Und nach diesem Wehrdienst bin ich dann zu einem Deutzhändler gegangen in Krefeld. Das war damals die Firma Henkelhausen in Krefeld. Da war ich dann eine gewisse Zeit lang. Bis ich dann irgendwann bei Lemken gelandet bin und habe da bei Lemken begonnen im internationalen und weltweiten Service. In dieser Zeit konnte ich halt viele, viele Länder kennenlernen und war da, also ich sag mal von Kanada, USA bis hin zu Chile unterwegs und Das Ganze ging dann in Europa natürlich los von Dänemark, Schweden, Norwegen, Litauen, Lettland, Estland bis hin zu Südafrika. Und in meiner späteren Tätigkeit ging es dann auch nach China und Japan. Wow. Okay, dann, also das ist jetzt so ein kurzer Abriss von vielen, vielen Jahren. Ich habe dann zwischenzeitlich mal die Marketingleitung gehabt. Das waren 2x4 Jahre lang. Und dann haben wir später dann den Schulungsbetrieb. Also wir haben dann damals das Marketing ein bisschen mehr aufgeteilt in 2 Teilbereiche. Einmal das Thema Marketing-Kommunikation. In diesem Teilbereich Kommunikation ist das ganze Thema Messen, Veranstaltungen, Events, Öffentlichkeitsarbeit, Prospekte, all diese Themen, die der Johannes bestens kennt in seinem Teilbereich. Und das andere war dann der Teilbereich, ja, ich sag mal, tiefergehende Wissensvermittlung für die 3 Zielgruppen, kann man wirklich sagen, die wir so bei uns im Bereich Agro-Training versuchen, mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und das ist auf der einen Seite natürlich der Vertriebsmitarbeiter vom Landmaschinenfachhandel, der also mit den Landwirten weltweit versucht, in Kontakt zu treten und unsere Produkte hinreichend zu erklären. Das startet im Prinzip bei den Verkäufern mit den ackerbaulichen Grundlagen. Da könnte die Carina auch bestens mitspielen und auch ihre ackerbaulichen Anforderungen im Prinzip mit diesen Leuten da gemeinsam diskutieren.
Oh ja.
Also das sind die Verkäufer, die Vertriebsmitarbeiter vom Landmaschinenfachhandel. Der 2. Personenkreis ist dann natürlich der Servicetechniker, der beim Landwirt den Ersteinsatz und die Inbetriebnahme von unseren Maschinen dort durchführt. Und dann ist die 3. Gruppe oder der 3. Personenkreis ist natürlich, zu jedem Bodenbearbeitungsgerät gehören Verschleißteile. Und deshalb muss man auch sagen, dass die Beratung an der Ersatzteiltheke beim Landmaschinenfachhandel auch ein ganz wichtiger Personenkreis ist, den wir im Rahmen von Ersatzteilschulungen ebenfalls mit bearbeiten. Mhm. Ja, das ist vielleicht so sind die 3 Zielgruppen, die wir hier bei uns im Agro-Training zu Gast haben. Ganz gleich, ob die hier zu uns in den Schulungsbetrieb kommen oder ob wir in den einzelnen Ländern dorthin fahren und die Schulungen vor Ort durchführen.
Ja, und Peter, du hast noch vielleicht als Ergänzung, eine Gruppe hast du ja noch, wie ich sagen, vergessen. Unsere eigenen Mitarbeiter werden natürlich auch hier geschult. Also das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, gerade in den Exportmärkten, wie sagst du immer so schön, train the trainer. Wenn wir jetzt natürlich über Chile sprechen, du hast das ja schon gesagt und wir haben auch schon mal Carlos hier gehabt, auch die werden ja geschult, damit sie ihr Wissen auch in den Märkten weitergeben können. Und natürlich auch noch ein ganz einfaches Beispiel, unsere neuen Auszubildenden oder die Mitarbeiter, die neuen, die kriegen natürlich auch nach Möglichkeit alle eine Grundlagenschulung, damit die auch wissen, wenn sie jetzt nicht aus dem landwirtschaftlichen Sektor kommen, wo der Unterschied zumindest ist zwischen einer Drillmaschine und einem Pflug. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier, wo wir jetzt auch gerade sind, auf der Agrofarm, ja, da bearbeiten oder den ihr ja bearbeitet mit eurer Abteilung. Vielleicht kannst du ja nochmal hier was zum Schulungszentrum an sich sagen. Du hast das gerade so einfließen lassen. Agro-Training ist ja die Abteilung, die diese ganzen Schulungen durchführt und wir befinden uns ja, oder ihr befindet euch ja standortmäßig auf der Agrofarm etwas entfernt vom Werksgelände, mitten auf den Feldern, so dass man da natürlich auch möglichst viel Praxis zeigen kann, oder Peter?
Ja, stimmt. Also von der Warte sind wir da relativ schnell reingestolpert, muss man wirklich sagen. Wir haben bis zum Jahr 2016 haben wir die Schulungen am Werk in Alpen durchgeführt, in den vorhandenen, ja, im Agroforum, muss man sagen, und auch in den passenden Schulungsräumen dort vor Ort. Wir sind aber zunehmend mehr zur Entscheidung gekommen, dass Landtechnik auf dem Feld arbeitet, dass Landtechnik auf dem Acker verkauft wird, sodass wir uns dann in den Jahren zuvor uns nach einem geeigneten Standort umgeschaut haben. Und den haben wir dann in den Jahren 2010, 11 haben wir den gefunden. Das heißt, dieser Standort hier konnte dann von Lemken gekauft werden, sodass wir dann da das ganze Thema Agrofarm projektiert haben. Das heißt, wir haben hier im Außenbereich auf sicherlich leichten sandigeren Standorten haben wir einen ehemaligen Gewerbebetrieb gefunden, der also schon gewerblich genutzt wurde. Und diese gewerbliche Nutzung war die Grundvoraussetzung, dass wir hier auch eine Baugenehmigung bekommen haben, sodass denn dieses Schulungszentrum dann konfiguriert, kreiert und entworfen werden konnte, sodass wir hier das ehemalige vordere Gebäude, ist also noch eine Wohnung dran, da ist noch ein größerer Raum. Und an diesem größeren Raum haben wir heute den Pausenraum eingerichtet. Da wird das Mittagessen mit den Schulungsteilnehmern dann eingenommen. Und den hinteren Teilbereich haben wir dann entkernt und neu aufgebaut, sodass wir in dem hinteren Teilbereich 4 Schulungshallen haben. Diese 4 Schulungshallen werden ergänzt durch den Theorieraum. In diesem Theorieraum haben wir Platz für 14 Schulungsteilnehmer plus den jeweiligen Trainer. Und so ist gerade heute, das passt auch zu der Anmerkung von Johannes, dass wir gerade heute auch wieder mit einer internen Schulung gestartet sind. Das heißt, heute sind viele Kollegen. Heute starten wir mit einer deutschen Gruppe, also deutschsprachige Schulungsteilnehmer, die heute eine Detailschulung machen zum Thema Produktelektronik. Also deshalb zu den 3 vorhin genannten Personenkreisen, die ich genannt hatte, mit den Verkäufern, Servicetechnikern und Ersatzteilleuten, spielt natürlich die interne Qualifizierung der Personen eine riesengroße Rolle. Und da passt auch das Schlagwort, was der Johannes gerade genannt hat, Train the Trainer, ganz, ganz, ganz maßgeblich dazu, weil wir sind hier im Agro-Training-Team, sind wir mit 8 Personen und mit 8 Personen können wir halt nicht in 55 Ländern zeitgleich Dienst tun. Und das passt dann zu dem Thema, dass wir versuchen, unsere eigenen Kollegen zu qualifizieren, auch wieder in diesen 3 Personengruppen, Servicetechniker, Verkäufer und die Kollegen vom Ersatzteilvertrieb, sodass wir da versuchen, sowohl die Schulungen zum Handelspartner hin zu richten, als auch zu den eigenen Personenkreisen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das in Schulungstagen ausdrücken wollen, dann haben wir im Jahr 2025 alleine für die internen Kollegen, die also bei Lemken auf der Gehaltsliste stehen, haben wir alleine 1000 Schulungsteilnehmer-Manntage.
Aber wo du gerade von den verschiedenen Personengruppen sprichst, Peter, als Landwirt hat man nicht die Möglichkeit, dann auch Schulungen bei euch zu machen. Das geht dann komplett über den Vertrieb oder den Einsatz der Maschinen dann vor Ort, oder wie läuft das?
Das, du sprichst mir aus der Seele, Karina. Ich könnte jetzt Frau Lemken zitieren, die dann immer wieder zu mir kommt und sagt, du, wann fangen wir endlich an mit Endkundenschulungen, mit Endkundenseminaren? Der Wunsch ist sehr wohl verstanden. Trotzdem muss man, also auf der einen Seite, ich glaube, wir müssen da ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Hier in dem gesamten Trainerteam herrscht total große Begeisterung dafür, wenn wir Endkundenseminare machen. Und ich kann mich sehr gut an eine sehr tolle Veranstaltung erinnern, die wir im letzten Jahr bei unserem Gebietsverkaufsleiter Bernd Minitz gemacht haben, mit unserem Vertriebspartner Schröder Wildeshausen. Da haben wir ein tolles Endkundenseminar gemacht zum Thema Pflügen. Der Johannes hat das gerade schon in der Einleitung so toll erzählt. Wir waren da in einer sehr großen Feldscheune und haben da in diesem Endkundenseminar mit immerhin fast 80 Teilnehmern über die Pros und Kontras in einem Theorieteil in einer Feldscheune unterschiedlichste Vorträge gehört. Alleine diese Anmeldezahl von 80 Teilnehmern zeigt auch, wie heute noch das Thema Pflügen mit Pros und Kontras belegt werden kann. Also das ist für mich völlig unstrittig. Aber das zeigt auch, wie groß die Akzeptanz an diesem Thema ist. Und nach diesem Theorieteil wurden dann natürlich ein paar Würstchen und auch ein paar Kotelett gegrillt. Und dann ging es nach der Mittagspause, ging es dann in den praktischen Einsatz in unterschiedlichste Stationen. Und das war für mich auch ein ganz klares Signal dafür, dass denn diese einzelnen Stationen schon den Nerv der Zeit getroffen haben. Wir haben da on-land gepflügt mit einem Anbauflug. Wir haben in der Furche gepflügt mit einem Anbauflug. Wir haben mit einem Aufsattelflug in der Furche gepflügt. Wir haben mit einem Aufsattelflug on-land gepflügt. Wir haben mit integrierten Packer gepflügt. und wir haben mit separatem Doppelpacker gepflügt. Und dann haben wir in diesen einzelnen Stationen immer wieder die einzelnen Abhängigkeiten diskutiert. Und deshalb, ich bin ein absoluter Fan davon, mit den Endkunden direkt in den Kontakt zu treten. Mhm. Das ist für mich völlig unstrittig. Man muss nur im Prinzip an einen Punkt dabei denken daran, und den darf man meiner Meinung nach auch nicht aus den Augen verlieren. Und der hat ganz klar damit zu tun, dass denn in diesem Fall, und deshalb hatte ich auch in der Einleitung zu diesem Thema genannt, dass denn diese Veranstaltung durch Schröder Wildeshausen als verantwortlicher Vertriebspartner mit organisiert und auch mit vorangetrieben wurde. Und da bin ich ein ganz klarer Befürworter dieser Strategie. Das steht und fällt mit der Aktivität des Vertriebspartners. Weil, und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, wir müssen nämlich immer zusehen, dass der Vertriebspartner in dieser Informationskette auch mit drin bleibt und dass wir nicht den Vertriebspartner in irgendeiner Form abhängen. Weil es wäre ein riesengroßer Fehler, wenn wir den Vertriebspartner, der denn für die Gebrauchtmaschinenvermarktung, der für den Service sorgt, der für die Ersatzteilbereitstellung sorgt, der für die Kompetenz sorgt, seiner Servicetechniker und seiner Vertriebsleute, dass wir im Prinzip gar nicht in einem B2B, in einem direkten Kontakt zu den Endkunden diesen Service weltweit sicherstellen können. Ja. Und das ist einer der Punkte, wo wir sehr wohl sagen, ja, Endkundenveranstaltungen sehr gerne mit der Unterstützung des Landmaschinenfachhandels und stehen da auch sofort mit allem, was wir haben, zur Verfügung. Aber der Vertriebspartner muss dort mit von der Partie sein. Ansonsten wäre er in der ganzen Informationskette abgehängt.
Klar.
Aber deine Frage zielt doch bestimmt eher, Carina, auf Produkte dann jetzt im Allgemeinen, so wie jetzt bei euch mit der Solitär 25, dann so eine Fahrerschulung, dass man als
an sowas hatte ich tatsächlich auch gedacht, genau wie so eine Fahrerschulung, weil, also ich meine, klar, es ist natürlich vom Ding her schon nochmal was anderes, ob man jetzt, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, Mähdrescher hat, ne, oder ob man ein Bodenbearbeitungsgerät oder so hinten dran hat, aber dennoch ist ja auch im Bereich Sämaschinen zum Beispiel, ne, es kommt ja auch da mehr Technik dazu, andere Technik dazu, wo ich mir dann jetzt einfach vorstelle, dass es vielleicht auch Leute gibt, die da vielleicht ein bisschen gehemmt sind, nicht so offen damit umgehen, oder dann auch. Also jeder kennt's ja auch, ne? Manchmal ist man ja auch einfach unglaublich dankbar über so manche Tipps, Tricks und Kniffe von den Profis, ne, die das auch nochmal aus einer anderen Sicht einfach sehen. Ne? Also fängt bei der Abdrehprobe an und bei diversen anderen Einstellungen. Aber ja, ist natürlich auch immer schwierig, ne? Es kommt ja schon damit, oder ich stell's mir schwierig vor, es kommt ja schon darauf an, wer hat jetzt welches Pony vorne dran, ne? Und fährt man mit Isobus oder hat man ein CCI-Terminal, dann ist schon da schon wieder Unterschiede. Also deswegen habe ich mich das gerade gefragt, ob mir das helfen würde, wenn ich so eine Schulung dann gezielt, jetzt sagen wir mal in meinem Fall für die Solitär 25, bei euch halt machen würde, ne?
Ja, klar, klar. Also deshalb vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube sehr wohl, dass es, dass die Notwendigkeit von Fahrerschulungen einen hohen Bedarf hat, zumal wenn komplexe oder wenn Maschinen insgesamt komplexer werden. Das hat auch wieder mit dem Vertriebspartner zu tun und hat auch wieder mit einer gewissen Wiederholfrequenz zu tun. Wenn wir jetzt eine Drillmaschine nehmen, um bei deinem Beispiel, Carina, zu bleiben, dann ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, dass der Landmaschinenhändler, der Fachhändler, eine entsprechende Wiederholfrequenz braucht, die denn dazu führt, dass zum Beispiel dieses Thema Abdrehprobe bei ihm auch in Fleisch und Blut übergeht. Mit zunehmender Komplexität muss man allerdings sagen, mangelt es zum Teil an einer gewissen Wiederholfrequenz. Und diese mangelnde Wiederholfrequenz führt bei einigen Vertriebspartnern dazu, dass sie sich nicht sicher sind bei dem, was sie tun. Und dieses nicht sicher sein mit dem, was sie denn tun. Und jetzt könnte ich im Prinzip dein Beispiel nehmen, Solitär 25, 4 Dosierungen, 4 elektromotorisch unabhängig angetriebene Dosierungen, die denn dann unter Umständen noch mit Section Control und Tremline Control gefahren werden. Und wenn man dort keine entsprechende Wiederholfrequenz hat, dann ist unter Umständen der Vertriebspartner unsicher.
Klar.
Und dann kommt ihr, und deshalb könnte man zum Beispiel nochmal unterteilen, alleine bei diesem Punkt bei der Frage der Fahrerschulung. Wann muss eine Fahrerschulung gemacht werden? Vor der Auslieferung der Maschine oder wenn man die ersten 100 Hektar damit gedrillt hat?
Eine gute Frage.
Weil ich kenne das aus meiner jahrelangen Service- und Kundendienstzeit. Wenn die Maschine gerade bei einem Kunden auf dem Betrieb unterwegs ist, dann hat man so viele Fragen und man bekommt so viele Antworten. Und spätestens, wenn der Servicetechniker weg ist, ist 30% von dem, was man denn da mitbekommen hat, wieder vergessen.
Ja.
Und dann fängt man an, mit dieser Maschine zu arbeiten und dann stellt man immer wieder fest, oh, das hätte ich noch fragen müssen und das hätte ich noch fragen müssen. Und wie kriegen wir denn die Verzugszeiten der einzelnen Teilbreiten eingestellt? Mhm. Und wie kriegen wir denn eine entsprechende Überlappung oder entsprechende Lücken beim Section Control dann entsprechend gelöst?
Ja.
Und alleine bei diesem Thema sind wir dann immer wieder so zwiegespalten, dass wir im Prinzip sagen, eine Fahrerschulung macht am ehesten dann Sinn, wenn man schon die ersten Hektar mit der Maschine gemacht hat, um dann auch auf weitergehende Fragen einzugehen.
Und dann ist ja immer das spannende Thema, Peter, wann macht man die Schulung? Im Herbst vor der Aussaat oder im Winter, wenn die Landwirte eigentlich Zeit haben? Weil dann sagen wir immer, wenn man das jetzt im November, Dezember machen würde, hätte der Landwirt bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich schon wieder die Hälfte wieder vergessen.
Und genau diese Frage, die Johannes gerade genannt hat, könnte ich sogar noch einen Punkt oben drauf setzen. Wo machen wir denn die Fahrerschulung?
Hm. Ja.
Jetzt hat in Regensburg jemand eine komplexe Drillkombination gekauft mit einem Anschaffungswert von über 200.000 Euro. Dann möchte ich die Maschine auch in meiner Region fahren, einstellen, handhaben und am besten noch, ohne dass man denn dann 500 Kilometer Anreise und 500 Kilometer Rückreise hat.
Mhm.
Und genau da muss man im Prinzip sagen, der Wunsch zu entsprechenden Fahrerschulungen, der ist 100% verstanden.
Mhm.
Er setzt aber voraus, dass eine Fahrerschulung auch im praktischen Einsatz erfolgt.
Mhm.
Eine Fahrerschulung setzt voraus, dass wir auf dem Feld fahren können. Und das kennen wir alle aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Wenn draußen die Saison läuft, dann ist die Akzeptanz an einer Fahrerschulung, ja, zwar der Wunsch zu einer Fahrerschulung ist verstanden, aber die größtmögliche Flexibilität führt dazu, dass wir teilweise Fahrerschulungen in der Saison hatten, die angemeldet waren, 10 Teilnehmer, und dann plötzlich sind es nur noch 3.
Klar.
Weil bei jedem berechtigte Punkte und berechtigte Dinge auf dem Betrieb laufen, wo man dann sagt, nein, das ist mir jetzt wichtiger. Und das kann ich auch total nachvollziehen und ist total verstanden. Und das ist so ein bisschen dieses Thema mit dem Thema Fahrerschulung. Also Fahrerschulung ist für uns unabdingbar praktischer Einsatz, Feldeinsatz mit Traktor, mit Gerät, mit Saatgutausgraben, mit dem Thema Section Control, mit all diesen Dingen. Im Prinzip muss man sagen, es ist eine Fahrerschulung genau das Gleiche, wie wir eine Modul-2-Schulung machen mit unseren Servicetechnikern und unseren Verkäufern vom Landmaschinenfachhandel.
Mhm.
Und das erklärt vielleicht noch so ein bisschen so diesen Spagat. Ich hatte vorhin über die 3 Personenkreise gesprochen, die wir beim Landmaschinenfachhandel haben, also den Verkäufer, den Servicetechniker und den Mann, der an der Ersatzteiltheke die Beratung macht und die entsprechenden richtigen Teile identifiziert. Das waren so die 3 Zielgruppen beim Landmaschinenfachhandel. Und in diesen 3 Zielgruppen machen wir die Schulungen im Prinzip Modul 1, heißt bei uns Ackerbau. Was sind die landwirtschaftlichen und ackerbaulichen Anforderungen? Wie kann ich bei der Stoppelbearbeitung Feuchtigkeitsverlust reduzieren? Welche unterschiedlichen Anforderungen habe ich in den einzelnen Prozessphasen in der Stoppelbearbeitung? Und dieses Modul 1 führt dann nachher bis zur vollständigen Beratung, die denn dann natürlich in die Gerätekonfiguration zu dem einen oder anderen Gerät führt. Und das nennen wir Modul 1. bei dem weitergehenden Modul, Modul 2, könnte man im Prinzip sagen, dass Modul 2 heißt, und das ist fast gleichzusetzen mit einer Fahrerschulung, und das heißt im Prinzip die Vorbereitung an dem Traktor zu machen, das Gerät an den Traktor anzubauen, die entsprechenden Schnittstellen zu sorgen, dann im Prinzip die Maschine zu kalibrieren, die sogenannte Abdrehprobe zu machen und dann im Prinzip auch rauszufahren ins Feld und im Feld die entsprechenden Einstellungen, egal ob es Arbeitstiefe, Schaddruck und so weiter, Striegeleinstellungen, Section Control, diese Einstellungen auf dem Feld im praktischen Einsatz zu machen. Und deshalb könnte man sagen, Modul 2 ist fast gleich wie Fahrerschulung. Und dann Modul 3 wäre dann, Modul 3 nennen wir das dann beim Servicetechniker, ist dann im Prinzip das ganze Thema Wartung, Instandhaltung, Fehlersuche, Diagnose, Elektrik, Elektro, Hydraulik und Hydraulik. Und das ist dann genau, und das wird Carina, das kennst du auch, was tue ich, wenn mal was nicht funktioniert?
Ja.
Woran liegt es denn jetzt? Und da ist es dann natürlich bei uns Modul 3 eher der Servicetechniker. Und vielleicht nochmal der Unterschied nach unserem Denken zwischen einer Fahrerschulung oder einem Endkundenseminar. Ein Endkundenseminar könnte man sowohl auch im Winter machen, wo man dann entsprechend ackerbauliche Themen über eine gesamte Produktgruppe oder über einen gesamten Prozess diskutiert. Allerdings muss ich auch sagen, und das ist wieder mein Faible für den praktischen Einsatz, mir gefällt ein Endkundenseminar, wie ich das vorhin erwähnt hatte, was wir da bei dem Bernd Minitz bei Schröder-Willeshausen gemacht haben, gefällt mir deutlich besser, wo man denn einen theoretischen Aspekt in welcher Form auch immer diskutiert. Das kann auch wertfrei diskutiert werden mit allen Pros und Kontras und das Ganze dann im praktischen Einsatz nachher entsprechend mal darstellt. Und selbst da mussten wir auch damals wieder feststellen, dass dieses Thema Endkundenseminar steht und fällt dann auch wieder, ja, ich sag mal, mit den zeitlichen Gegebenheiten inklusive des Witterungsverlaufes, dass man Glück haben kann, dass man die Fahrerschulung richtig terminiert hat. Man kann aber auch Pech haben. Und das war im Prinzip das war im April, Mai war das dann damals, wo wir das gemacht haben. Und dann kamen auch 2 Wochen Regen zum Tragen, sodass die Maisaussaat sich verzögert hatte, die Grasernte hatte sich verzögert. Und trotzdem hatten wir dann in diesem Falle 80 Teilnehmer, circa waren es so jetzt aus dem Bauch rausgeschossen. Und das zeigt für mich dann wieder die Aktualität an solchen Themen und das Interesse an solchen Themen.
Ja, ich denke, das ist auch mal was auf Messen ja vielfältig auch nachgefragt oder wenn man auf Feldveranstaltungen ist oder so auch mit Kunden im Gespräch ist. Also viele schätzen ja auch den Austausch dann untereinander. Generell ist ja das immer ein Riesenthema bei diesen Winterveranstaltungen. Zum Beispiel Landwirte sind ja auch oft einfach vor, hast du ja auch schon mehrfach gesagt, Carina, dass man sich auch mal mit anderen Landwirten unterhalten kann, sich austauschen kann zu bestimmten Themen und da solche Sachen sind dann natürlich immer eine passende Gelegenheit, um dann sich sehr gezielt, wenn wir jetzt beim Thema Pflügen bleiben bei eurer Veranstaltung, wahrscheinlich haben die Landwirte dann ja auch oder mit Sicherheit haben die Landwirte dann ja auch dort untereinander diskutiert, wie setzt der eine Landwirt das um, der sagt dann, ich pflüge immer online, das ist viel bodenschonender und der andere sagt, ich pflüge immer in der Furche und das hat diese und jene Vorteile, ich pflüge mit dem integrierten Packer, ich pflüge mit dem gezogenen Packer und so hat jeder sein Ding und jeder kann ja vom anderen noch was lernen, das ist natürlich ein weiterer Vorteil, den sowas hat, wenn man sowas macht. Aber nochmal eine andere Sache, Peter, bevor wir zu sehr in das Schulungsthema einsteigen, aber wir hatten noch gar nicht so besprochen, wer macht denn hier eigentlich die Schulung? Ich sag mal, du bist jetzt soweit klar, du bist hier der Agro-Trainer, den auch viele ja schon kennen, seit jeher und seit Jahrzehnten beim Handel bekannt. Und aber wenn man jetzt mal sagt, aktuell ist ja wieder eine Stelle ausgeschrieben als Produkt- und Pflanzenbautrainer, heißen die ja offiziell auf der Stellenbeschreibungsseite oder bei den Stellenanzeigen. Wer ist denn jetzt Agro-Trainer, beziehungsweise wie wird man Agro-Trainer, Peter?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Ja, aktuell sind wir wieder auf der Suche nach einem passenden Kollegen hier bei uns im Team. Vielleicht zur Aufgabenbeschreibung noch einmal ganz kurz. Also wir machen die Aus- und Weiterbildung der nationalen und internationalen Vertriebspartner. Wir machen die Schulungen für Service- und Vertriebsmitarbeiter des Landmaschinenfachhandels. Wir führen Endkundenseminare durch, sofern sie mit dem Landmaschinenfachbetrieb organisiert werden. Wir verfahren aber nach dem Train-the-Trainer-Prinzip. Also wir wünschen uns dabei natürlich entsprechend kommunikatives Auftreten des Trainers. Wenn wir bei der Berufsbeschreibung oder bei dem Profil, bei dem Anforderungsprofil sind, dann wünschen wir uns auf der einen Seite, dass wir einen Land- und Baumaschinenmechatroniker haben, der denn eine hohe Affinität zur Technik hat. Wir wünschen uns also eine abgeschlossene Berufsausbildung mit einer landtechnischen oder agrarwissenschaftlichen Ausrichtung. Und das ist im Prinzip wieder so wir suchen uns die Quadratur des Kreises. Also auf der einen Seite wünschen wir uns eine agrarwissenschaftliche Ausrichtung, um im Prinzip diese pflanzenbaulichen Aspekte in der Landwirtschaft heute auch erläutern zu können. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch die landtechnischen Dinge. Weil spätestens dann, und dann, Carina, hast du gerade das so schön beschrieben, wir haben auch eine Menge Magnetventile und eine Menge Elektrohydraulik und auch das Thema Bus und Isobus natürlich. Und dann geht's dann los um Can High und Can Low. Und deshalb ist das Thema Landtechnik in der Ausbildung oder im Studium mindestens gleich wichtig. Und deshalb haben wir zurzeit hier eine Mischung von Leuten, die denn ein landwirtschaftliches Studium haben oder auch eine landtechnische Ausbildung haben. Ob das jetzt ein landtechnisches Studium in Köln sein muss oder wo auch immer, oder eine Meisterprüfung als Land- und Baumaschinenmechatroniker ist, bleibt erstmal zweitrangig. Auf jeden Fall muss man eine landwirtschaftliche und pflanzenbauliche Kompetenz haben. Ich brauche ein hohes technisches Verständnis für Hydraulik, Elektronik und Elektronik in den landtechnischen Anwendungen. Und das Wichtigste ist für mich Geisterung und Faszination für Landtechnik und Landwirtschaft. Hm. Ansonsten kann man das eigentlich direkt vergessen. Ja, Fremdsprachenkenntnisse, Englisch ist schon ein Muss. Zweite Fremdsprache wäre natürlich nice to have, aber da kann ich bei mir selber anfangen. Ich spreche nun leider auch kein Russisch oder Japanisch oder Chinesisch und beim Spanischen bin ich raus. Also eine Fremdsprache, Englisch, ist ein Muss, das ist gesetzt. Zweite Fremdsprache wäre ein Wunsch und alles andere hatte ich schon erwähnt. Ja, also Spaß am Reisen, wenn ich meine unterschiedlichen Reisepässe betrachte, die ich über die Jahre so gesammelt habe, dann kommen da natürlich auch eine Menge unterschiedlicher Länder zusammen. Wobei auch da muss man sagen, braucht man keine Angst davor zu haben. Johannes, wir alle sind froh, wenn wir mal in das eine oder andere Land reinkommen, weil das letztendlich ja den Horizont deutlich erweitert und im Prinzip landwirtschaftliche Prozesse und Verfahren sind auch immer geprägt von unterschiedlichen Klimaregionen und Klimazonen und von Fruchtfolgen, von Betriebsgröße. Es gibt da so viele Einflussfaktoren und deshalb ist diese Reisetätigkeit auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber es braucht keiner davor Angst haben. Man ist also jetzt keine 30 Wochen im Jahr unterwegs.
Wie ist denn das, Peter, wo wir gerade davon sprechen? Habt ihr dann zu jeder Maschine oder zu jeder Sparte, Bodenbearbeitung, Sätechnik, Düngetechnik oder so, dann nochmal unter den Trainern, ich sag mal in Anführungszeichen, die Experten? Oder ist da jeder Trainer gleich und muss oder darf alle Maschinen können und schulen?
Ja, ich merke schon, dass ihr euch echt damit auseinandergesetzt habt mit diesem ganzen Thema. Eigentlich hat der Johannes das gerade schon so ein bisschen in einem Nebensatz erwähnt. Der Johannes hat nämlich gesagt, der Peter ist irgendwo schon so ein bisschen Flugfan. Ich glaube, dazwischen bewegt sich das Ganze. Also jeder der Trainer hat eine Produktgruppenhoheit. Mhm. Und diese Produktgruppenhoheit heißt im Prinzip, dass der Trainer für diese Produktgruppe, und ich könnte jetzt den Simon Kempken nehmen, ich könnte jetzt den Felix Bullich nehmen, ich könnte jetzt den Niklas Krüger nehmen, jeder hat da eine Produktgruppe und trägt dafür die Verantwortung, was die Erstellung der Schulungsdokumente anbelangt. Mhm. Das heißt, damit muss er auch absolut sattelfest sein, was denn das ganze Thema Ackerbau und pflanzenbauliche Anforderungen anbelangt. Damit muss er auch absolut sattelfest sein, was die Einstellung und die Handhabung des Gerätes anbelangt. Das heißt, diese Produktgruppenhoheit mündet nachher dann in fertigen Schulungsunterlagen. Mhm. In diesen Schulungsunterlagen wünschen wir uns natürlich dann auch einen entsprechenden Lehrplan. Da wir nach dem Motto Verfahren train the trainer, geben wir den entsprechenden Personen, die denn draußen die Schulungen vor Ort durchführen, unter Umständen ohne Unterstützung jetzt von dem Agro-Training, sorgen wir dafür, dass wir denen, den Teilnehmern oder demjenigen, der als Trainer dort fungiert, den Content liefern, Also das ist die Schulungsunterlage. Das kann unter Umständen das Servicehandbuch sein. Das ist der Inhalt. Der Trainerleitfaden oder der Lehrplan, das ist im Prinzip die Hilfestellung für den Trainer, der im Train-the-Trainer-Prinzip die Schulung vor Ort durchführt. Also was mache ich wie? Gehört da jetzt der praktische Einsatz dazu? Was mache ich? Reifenluftdruck überprüfen, Vorbereitung der Unterlenkerstabilisatoren, Anbau des Gerätes, Kalibrierung, Zusammenstellen der oder Verbinden der hydraulischen und elektrischen Verbindungen vom Traktor zum Gerät. Das ist dann der Lehrplan. Und der dritte Teilbereich ist dann die Wissensstandsabfrage oder das Quiz am Ende einer Schulung zur Überprüfung, ob denn auch die Lerninhalte entsprechend vermittelt worden sind. Und das ist so im Prinzip das, was wir nach dem Train-the-Trainer-Prinzip versuchen, den jeweiligen Trainern in der Landesorganisation mit auf den Weg zu geben. Und das hat natürlich wie immer auch mit Menschen zu tun. Und das funktioniert mit gewissen Menschen eben halt besser. Es gibt andere, die sagen, habe eher eine Hands-on-Mentalität. Die lassen sich eher weniger in so ein Train-the-Trainer-Korsett reinzwängen. Aber das funktioniert bei dem einen halt besser, bei dem anderen halt weniger gut. Aber so versuchen wir zumindest, die gleichen Grundlagen zu schaffen und die auch, ich sag mal, weltweit natürlich mit den Gegebenheiten, die vor Ort zum Tragen kommen, aber so versuchen wir das zumindest weltweit umzusetzen.
Und du hast es jetzt gerade ja gesagt, das ist natürlich einerseits die Erstellung der Unterlagen, aber andererseits seid ihr ja auch gerade dann was bei den Reisetätigkeiten und Praxiseinsätzen, seid ihr auch sehr viel ja in der Praxis unterwegs, logischerweise, was ja auch für viele einer der größten und der positivsten Punkte ist bei diesem Job einfach, dass man halt sehr viel mit Kunden in Kontakt ist, sei es jetzt beim Handel, sei es mit Landwirten, sei es ja auch bei Feldeinsätzen, Sachen, natürlich die neuen Maschinen, wenn man jetzt da so eine Schulungsunterlage vorbereitet, da muss man sich auch mal mit den Maschinen in der Praxis beschäftigen, man bringt die in den Einsatz, wenn man diese Schulung macht. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich nur am Computer sitzt und Unterlagen vorbereitet, sondern es hat auch sehr viel mit Praxis zu tun und sehr viel mit Feldeinsätzen etc. pp. Und dann gerade auch diese, was du schon gesagt hast, das Besondere, diese Reisetätigkeiten. Ich weiß, wir haben drüber gesprochen, Peter, dann hattet ihr eine Schulung mit Maschinen in Amerika oder du hast erzählt in deiner Vorstellung, dass du in Südafrika warst und in Chile und jedes Land hat natürlich seine eigenen Voraussetzungen. Weil man kann jede Maschine quasi allgemein erklären, aber zum Beispiel, das beste Beispiel ist für mich immer der Heliodor. Ich sag mal, in Deutschland, Europa ist das die Maschine für die Stoppelbearbeitung mit wenig organischer Masse an der Oberfläche, sei es jetzt in der Getreidestoppel. Und dann weißt du selber, Peter, wenn du jetzt in Amerika bist, die reden hauptsächlich über den Heliodor im Bereich der passiven Saatbettbereitung, was jetzt hier zum Beispiel in Mitteleuropa aus meinem Empfinden heraus eigentlich gar kein Thema ist. Und dann so ist man ja jedes Mal ja vor die Herausforderung gestellt, bestimmte Sachen neu zu überdenken und dementsprechend ja auch die Schulung dann anzupassen, weil der Einsatz von dem Heliodor in einem gehäckselten Weizenstoppel ist natürlich jetzt was anderes, als wenn man jetzt in einem 25 Zentimeter tief geflüchten Land dann oder Ackerland dann damit die Saatbettbereitung machen will und dementsprechend ein feines Saatbett erzeugen will. Und das ist ja das Gleiche dann auch die Ausstattung wieder. Wir haben dann das Thema vorlaufendes Planierwerkzeug zum Beispiel beim Heliodor, also diese Nivellierscheiben. In Deutschland sieht man die sehr, sehr selten an einem Heliodor. Wenn man jetzt nach Skandinavien geht, wo auch mit der Kurzscheibenegge sehr viel Saatbettbereitung gemacht wird, ist das gang und gäbe. Und so ist man halt jedes Mal wieder, ja, ich sag mal, man hat ja, oder das hast du, glaube ich, auch schon bei der letzten Folge gesagt, man lernt ja eigentlich nie in seinem Leben aus, was die Landtechnik angeht. Auch beim Pflügen nicht, auch wenn man meint, das ist alles ein alter Schuh sozusagen, aber jedes Jahr kommt ja wieder was Neues und man hat wieder eine neue Idee und so ist man jetzt ja dabei, zig unterschiedliche Flugvarianten da zu haben, on-land, in der Furche, mit dem Packer, mit Isobus-Steuerung, ohne Isobus-Steuerung. Und das ist ja eigentlich das Spannende daran, dass man eigentlich immer als Agro-Trainer die neuesten Geräte, ja sag ich mal, ausprobiert und präsentieren darf und dementsprechend ist das eigentlich ein sehr, wie ich immer finde, sehr interessanter Job. Und ich habe das auch, ich war ja auch in meiner Anfangszeit bei Lemken auch mal Praktikant hier auf der Agrofarm und ich fand das immer sehr interessant, auch die Diskussion dann mit den Leuten, die hier dann zur Schulung kommen. Weil auch da muss man ja sagen, man denkt ja, man hat dann alles gehört und man kann auf alle Fragen antworten. Aber ich glaube, Peter, selbst dir nach, 36, 37 Jahren geht es immer noch so, dass du dann sagst, oh, das ist ein interessanter Punkt, das habe ich so noch gar nicht gesehen, weil dann wieder irgendwie einer mal was anderes wieder ausprobiert hat.
Boah, Johannes, da waren jetzt...
Ja, ich wollte jetzt... Also.
Also als erstes fiel mir jetzt der Spruch ein, also der Johannes ist deutlich jünger als ich.
Ja, ich bin so aber alt wie du, aber Lemken arbeitest,
Peter. Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ich habe gerade gedacht, wie der Johannes da diese Dinge alle erzählt hat, da sitzt mein Vater vor mir, der hat nämlich zu mir schon immer gesagt, Junge, und mein Vater war auch Landwirt, und mein Vater hat zu mir immer gesagt, Junge, du wirst so alt wie eine Kuh und lernst immer dazu.
Ja.
Also deshalb, das stimmt völlig, und ich war gerade, im letzten Jahr waren wir 2 Wochen in Arizona und haben in Arizona in den USA ein großes Wettbewerbscamp gemacht für die nordamerikanischen Länder, Wettbewerbscamp zum Thema Kurzscheiben-Eggen. Und das, was Johannes da beschrieben hat, war, kann man besser gar nicht beschreiben. Und es waren da Teilnehmer aus den USA und Kanada. Und das, was Johannes da beschrieben hatte mit dem Beispiel Heliodor, Kurzscheiben-Egge mit kleineren Scheiben, also 510 mm, und Rubin 10 mit großen Scheiben, 645 mm, oder Rubin 12 mit 730 mm Scheiben, wurde da 1:1 deutlich. Die Leute aus Kanada, die denken Heliodor, die fahren Heliodor, egal ob der 6 Meter, 8 Meter, 10 Meter oder 12 Meter breit ist, spielt eigentlich keine Rolle, aber die denken Heliodor, weil da wird dieses Gerät eingesetzt, sowohl zur Saatbettbereitung als auch zur Stoppelbearbeitung. Mhm. Wenn man dann in die USA wandert und geht dann Richtung Cornbelt, dann sagen die, Heliodor ist doch keine Kurzscheibenegge. Wir brauchen eine Kurzscheibenegge, die mindestens 10 Zentimeter Tiefe bestreiten kann, wenn nicht sogar 20 Zentimeter Arbeitstiefe. Und deshalb ist da das Beispiel Rubin 10 oder Rubin 12 gesetzt, weil da das Gerät im Prinzip auch nach Körnermalstroh mit einer, ja, ich sag mal, optimierungswürdigeren Häckselqualität viel höher bewertet wird, als das in Kanada der Fall ist. Und das und diese Themen, die kann man auch in jeder Produktgruppe so diskutieren. Die kann man, wir haben es jetzt gerade vor kurzem gehabt, da habe ich mit den Redakteuren der Zeitschrift Profi zusammengesessen und da haben wir über Fahrberichte und Praxistests diskutiert, welche wir denn so im Jahr 2026 durchführen können, welche wir gemeinsam durchführen können und welche Themen denn so richtig von Interesse sind. Und das könnte ich jetzt mit dem Thema Flügen weiterführen. Wir haben auf der AG Technica einen Diamant 18 gezeigt. Und dann kommen begeisterte Landwirte zu einem auf die Messe und sagen, wie, gibt's den Diamant 16 nicht mehr? Ich habe immer gedacht, das Grenzflügen wäre doch deutlich wichtiger. Und alleine da oder alleine dadurch wird einem schon mal wieder deutlich, wie unterschiedlich die Welt sein kann und wie unterschiedlich die Anforderungen sind.
Aber Peter, da muss ich jetzt nochmal wirklich kurz reingreifen. Das muss man nochmal immer erklären. Der Unterschied zwischen Diamant 18 und 16 ist ja in dem Sinne, einer der wichtigsten Unterschiede ist ja die Position des Stützrades. Und zwar beim Diamant 18 ist der ganz hinten, sag ich mal, am Rahmen dran. Und beim Diamant 16 ist der ja, sag ich mal, im hinteren Drittel positioniert innerhalb der Arbeitsbreite. Wenn man jetzt den Flug sich vorstellt, man fährt den in irgendeiner Arbeitsbreite, dann ist also beim Diamant 16 kann man mit dem letzten Körper, ich sag mal, am Niederrhein hier, wir haben noch viel Grünland mit Weidezaun drumherum. Man kann mit dem letzten Körper bis an Nachbarsgrenze ranflügen. Bei dem Diamant 18 ist es so, dadurch, dass das Stützrad außerhalb der Flugarbeitsbreite ist, kann man sozusagen, wenn man jetzt hier am Niederrhein wäre, könnte man quasi mit dem Stützrad an Nachbarsgrenze ranflügen. Wenn man jetzt aber einen Zaun hat, kann man nicht bis an den Zaun ranflügen. Weil Peter, wie viel Zentimeter bleiben dann theoretisch liegen? 40? Einmal die Arbeitsbreite vom Rad vielleicht ein bisschen mehr. Und
Die Arbeitsbreite vom Rad plus Abstand zwischen Furche und Rad. Also da ein 550er Rad dran ist, also rund 60 Zentimeter, 70 Zentimeter bleiben an ungepflügter Fläche zur Nachbarkultur liegen.
Mhm. Wenn du jetzt natürlich irgendwie da beim Nachbar, der hat da auch Weizen gesät, dann kannst du vielleicht sagen, ich flüge da nochmal mit dem Rad auf dem schon gesäten. Aber das ist natürlich dieser Flug, muss man auch sagen, dieser Diamant 18 findet da seine Anwendung, wo, sag ich mal, die Flächenstruktur nicht so ist wie bei uns hier am Niederrhein und so wie bei dir wahrscheinlich, Carina, sondern der Flug ist für härteste, ja, sag ich mal, Bedingungen, für kopiertes Gelände ausgelegt, den, sag ich mal, zum Beispiel in Deutschland sehr stark gefragt, in Mecklenburg-Vorpommern etc., weil da halt, kopiertes Gelände ist, weil da sehr große Schlepper davor sind in Ländern wie in Ungarn, der hat eine hohe, der hat einen 180er Rahmenrohrpeter, glaube ich, ne? Und dementsprechend hat er auch eine sehr hohe PS-Freigabe, um dann wirklich auch in härtesten Bedingungen da seine Flugarbeit leisten zu können, weil zum Beispiel, wenn man jetzt in so einem klassischen Flugland ist wie Ungarn, dann wird da sehr viel geflücht, da wird sehr viel auch in sehr trockenen Bedingungen geflücht. Das heißt, man hat da sowieso höchste Anforderungen an den Aufsatteldrehflug und dementsprechend werden da auch bei diesen harten Bedingungen sehr große Traktoren eingesetzt. Und dieser Flug ist eigentlich einfach, der Diamant 18 ist sozusagen, ja, was so die Leistungsklasse angeht, das höchste bei Lemken und dementsprechend dann mit Stützrad hinten darauf ausgelegt, auf großen Flächenstrukturen zu arbeiten. Aber natürlich kann man auch in kleineren Flächenstrukturen damit arbeiten, wenn man dann halt das Augenmerk darauf legt, dass man jetzt zum Beispiel einen integrierten Packer haben möchte. Weil da kannst du vielleicht noch was zu sagen, warum wir beim Diamant 18 einen integrierten Packer anbieten können und was überhaupt ein integrierter Packer ist.
Wieder ein spannendes Thema, und das ist das, starten wir als erstes mal mit der Problematik eines Podcastes, dass Sie leider keine Bilder sehen können. Ja.
Aber das habe ich mir nicht, bevor wir das jetzt weiter erzählen, Peter, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich finde das immer so gut, wie du mit Zollstöcken was erklären kannst. Ich weiß, sehe ich noch auf Agritechnica, Peter hat so einen Zollstock, steht an einem Flug und dann erklärt er die Zugpunkteinstellung eines Fluges anhand eines Zollstocks und rüttelt den Menschen an den Schultern, um zu zeigen, wie man mit dem Unterlenker an einem Schlepper zieht. Deswegen.
Also der Johannes hat gerade wieder Dinge rausgehauen. Ich hab's mitgeschrieben. Also auf der einen Seite haben wir in dem Zusammenhang Diamant 16, Diamant 18 haben wir über die Stichpunkte gesprochen, Grenzflügen. Wir haben als zweites Stichwort haben wir gehabt das Thema Tiefenführung. Das dritte Thema war das Thema Drehkräfte. Das vierte Thema war Flügen mit Packer oder mit integrierten Packer. Das fünfte Thema war das Thema Biegemoment. Das hatte mit dem Thema Rahmendimension zu tun. Und das sechste Thema war das Thema PS-Zulassung. So, die versuchen wir jetzt mal ganz kurz und knackig einmal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ohne dass die Zuhörer denn die Bilder vor Augen haben. Also, Diamant 16. Ist das Rad immer irgendwo bei einem siebenfurchigen Flug, ist das Rad an einem fünften Körper angebaut? Das heißt, dadurch flügt der sechste, siebte Körper die Breite des Rades weg. Mhm. Damit ist der Diamant 16 in der Lage, bis an die Grenze heranzuflügen, also auch bis an die Zuckerrüben oder bis an den Mais oder bis an den Zaun. Damit also Grenzflügen. Beim Diamant 18 ist das Aufsattelrad hinter dem letzten Körper. Dadurch, dass das Aufsattelrad hinter dem letzten Körper angebaut ist, wird automatisch das Biegemoment auf dem Vierkantrohr größer, weil der Radstand zwischen dem Traktor vorne und dem Gerät hinten deutlich größer wird. Also dadurch wandert das Rad nach hinten und das Biegemoment auf das Vierkantrohr selbst wird größer. Und genau deshalb hat der Diamant 16 eine Rahmendimension von 160 mal 160 mal 10 mm und der Diamant 18 eine Rahmendimension von 180 mal 180 mal 12 mm Rahmendimension.
Und Biegemoment meint er, um das jetzt vereinfacht darzustellen, dass der Flug nicht nachher, zeige ich auch schon mit meinen Händen.
Ich wollte gerade sagen.
Dass der Flug, sage ich mal, nicht so durchhängt, der Rahmen. Wenn man sich das lange Rohr vorstellt, dann hängt, dann soll das ja im besten Falle oder soll es nicht durchhängen. Und das ist dieses Biegemoment, was Peter meint.
So, und dieses Biegemoment zusammengenommen mit der Rahmendimension ist beim Diamant 18 dann durch dieses größere Vierkantrohr deutlich stabiler ausgelegt. Jetzt gehen wir aber noch mal einmal zurück zu dem Thema Tiefenführung. Und dieses Thema Tiefenführung, das wird gerade in Mecklenburg, in Ostholstein oder im Harz darüber diskutiert, bis der Arzt kommt. Und da muss man im Prinzip auch keine 8 Semester Physik studiert haben. Wenn man im Prinzip das Thema Tiefenführung nimmt, dann ist es so, dass denn bei einem Diamant 18, der das Aufsattelrad hinten hat, hat der letzte Körper immer optisch die gleich tiefe Furche. Wenn der Flugrahmen vorne über den Traktor geführt wird und hinten über das am letzten Körper laufende Aufsattelrad geführt wird, hat man optisch immer die gleich tiefe Furche. Hat man aber kurze Hügel, Kuppen, Senken, dann führt das beim Diamant 18 dazu, dass der bei einer Fluglänge in einem achtfurchigen Rahmen in der Mitte die Tiefe ein wenig ändert. Das heißt, fährt dieser Flug, der vorne und hinten in der Tiefe geführt wird, durch eine kurze Senke, führt das in der Mitte des Flugrahmens dazu, dass der Rahmen in der Mitte flacher flügt. Mhm. Fährt man über einen Hügel, also über eine Kuppe, führt das dazu, dass der Diamant 18 in der Mitte etwas tiefer pflügt. Wenn ich aber gesagt habe, dass man das diskutieren kann, bis der Arzt kommt, dann könnte ich genauso gut den Diamant 16 nehmen, der das Rad irgendwo am fünften Körper hat. Wenn der Traktor vorne über die Kuppe hochfährt, führt das beim Diamant 16 dazu, dass der letzte Körper kurzzeitig abtaucht. Fährt der Traktor mit einem Diamant 16 vorne über die Kuppe wieder ins Tal rein, führt das beim Diamant 16 dazu, dass der Flugkörper hinten etwas die Arbeitstiefe ändert. Also da kann man schon sehen, wie denn beide Flüge ganz klar entsprechende Pro- oder Kontra-Dinge haben. Und das Ganze mündet dann noch in den Themen Drehkräfte. Wenn ich über Drehkräfte spreche, dann sind das in dem Punkt, sind das die Torsionskräfte, die beim Fahren des Fluges am Vorgewende, wenn der Flug jetzt von der rechten Flugseite zur linken Seite gedreht wird. Das bezeichnen wir als Drehkräfte oder Torsionskräfte, die auf das Traktorhubwerk wirken. Und wenn ich diese Drehkräfte noch betrachte in Hanglagen, dann muss man einfach festhalten, dass beim Diamant 16 der Pflugrahmen über das Aufsattelrad drüber hinweg gedreht werden muss, von der rechtswendenden auf die Linkswendeseite oder von der linkswendenden auf die rechte Seite. Wenn wir jetzt beim Diamant 18 das Rad seitlich vom Rahmen entfernen und nach hinten schieben, braucht der Flug beim Wenden nicht mehr über das Rad zu drehen, sondern der Flug kann deutlich niedriger gedreht werden. Und das führt dann dazu, dass der Diamant 18 im Vergleich zum Diamant 16 deutlich geringere Drehkräfte beim Wenden des Fluges von einer Flugrichtung in die andere auftreten. Und das Ganze bringt mich dann zu meinem vorhin genannten Punkt, Flügen mit Packer oder Flügen mit integriertem Packer. Und da müssen wir vielleicht auch noch dann ein bisschen drüber sprechen. Auch landwirtschaftliche Betriebe, die denn an sich über größere Schlagstrukturen sprechen, denken aus logistischen Gründen darüber nach, lieber doch mit einem integrierten Packer zu fahren, weil der separate Doppelpacker, der sicherlich die bessere Rückverfestigung macht als ein integrierter Packer, das ist auch unstrittig. Trotzdem braucht man, egal ob man auf einem kleinen Betrieb unterwegs ist, auf kleinen Schlägen oder auf einem großen Ackerbaubetrieb, auf großen Schlägen, braucht man trotzdem mit einem separaten Doppelpacker einen zweiten Traktor, einen zweiten Fahrer, der den Packer vom Betrieb zum Feld bringt. Und alleine diese Dinge führen dazu, dass denn auch Großbetriebsleiter, die mit Aufsattelflügen unterwegs sind, darüber nachdenken, hey, ich möchte das Logistikproblem gelöst haben und ich möchte mit einem integrierten Packer zumindest den Feuchtigkeitsverlust reduzieren und fahre lieber mit einem integrierten Packer als ohne Packer. Und so habe ich gerade vor kurzem wieder mit einem Großbetriebsleiter diskutiert. Der hatte mit Interesse den Fahrbericht der Zeitschrift Profi gelesen. In der Dezember-Ausgabe war es, glaube ich, da stand der Fahrbericht vom Diamant 18 in der Profi drin. Das war, glaube ich, die Agritechnik-Ausgabe. Und dieser Großbetriebsleiter hatte den Bericht gelesen vom Diamant 18. Und innerhalb der Diskussion kam dann erstmal der Punkt auf, dass der Betriebsleiter nachher sagte, indem wir da miteinander diskutiert haben über Pros und Kontras, kam dann nachher der Betriebsleiter, ja, sagt er, Mensch, das bringt mich ja jetzt auf eine Idee. Ich kann jetzt ja sogar mit mehreren Flügen in einer Furche fahren mit einem integrierten Packer. So wie wir das früher mit den Beetflügen zu DDR-Zeiten noch kannten, dass denn viele Betriebe dort, ist das richtig? Da wurde gesagt, wir haben im Komplex geflügt.
Ja.
Das heißt, da pflügten dann 4K700 hintereinander mit einem Beetflug und drehten dann am Vorgewende und fuhren dann auf der anderen Seite mit dem fest verbundenen Packer dann auf der anderen Seite in dem anderen Beet wieder zurück. Und wenn wir bei diesem Beispiel sind, mit diesen neuen Flügen, mit diesem Diamant 18, kann man aufgrund der geringeren Drehkräfte auch mit einem integrierten Packer fahren. Und damit könnte man auch wieder mit zwei Flügen in einer Furche fahren.
Kann man auch mit angebauten Flügen, ja, muss man sagen. Ist ja nicht nur beim, das ist auch ein Vorteil bei den Anbaudrehflügen mit integrierten Packer.
Richtig, aber das Schlüsselwort hast du gesagt, Johannes. Das Thema integrierter Packer ist da das Schlüsselwort.
Ja.
Spätestens, wenn ich mit einem richtigen Packer flügen möchte, ist mit zwei Flügen in einer Furche fahren Schluss.
Ja.
Also von der Warte sieht man, wie breit diese Themenfelder alleine sind und über welche Stichworte man da im Prinzip schon sprechen kann. Und das versuchen wir halt in den Schulungen in irgendeiner Form rüberzubringen.
Ja, und das ist natürlich ja auch mal sehr viel dann ja auch aus der Praxis. Ich meine, der Aufbau ist ja mal so, man hat ja dann die ersten Schulungen intern natürlich, um die Leute abzuholen. Und da kommen ja schon dann wieder solche Diskussionen, wie jetzt diese ganzen Themen mit den, welche Vorteile hat jetzt der Diamant 18? Da kommt ja noch hinzu mit der Überlastsicherung in steinigen Bedingungen, dass wir jetzt dann auch den Flexpack auch mit überlastgesicherten Flügen dann anbieten können. Das sind ja alles Punkte, die da dann auch zum Tragen kommen. Das, wie ich immer finde, das Spannende eigentlich an der Jobbezeichnung Agro-Trainer, dass das so breit gefächert ist jetzt, wie wir das jetzt hier gerade mal, ja, auf vielfältige Art und Weise. Man kann die Produkte alle in unterschiedlichen Sachen beleuchten und machen und tun. Weil das Wichtigste ist, dass man dafür die Begeisterung hat, das dann auch nachher weiterzugeben.
Ich erlebe das auch immer wieder und auch da muss man im Prinzip als Agro-Trainer keine Angst haben. Also wenn man mal so 220 Arbeitstage im Jahr hat, dann ist das nicht so, dass man denn zwei Drittel oder drei Viertel des Lebens hier unten im Büro verbringt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man im Prinzip, dass das denn die bunte Mischung macht. Und wir sagen immer, wenn wir 100 Schulungstage haben, egal ob im In- oder Ausland, dann zeigt das im Prinzip schon etwa diese Aufteilung. Also von 220 Tagen, 100 Schulungstage ist unser Wunsch. Das Ganze teilt sich dann noch auf. Die restlichen 120 Tage sind natürlich auch Weiterbildung in das eigene Produkt. Dann passt da natürlich auch rein die Erstellung der Schulungsunterlagen selbst, die Erstellung des Lehrplans, was will ich eigentlich dem Schulungsteilnehmer vermitteln. Und dann kommt auch, und das ist mittlerweile auch spannend, wenn wir nach dem Thema Train-the-Trainer-Prinzip verfahren und verfahren wollen, dann gehört da natürlich auch noch dazu, dass wir zukünftig mehr Detailarbeit machen im Hinblick auf die Erstellung von E-Learning-Dokumenten, wo denn Schulungsteilnehmer sich selber im Hinblick auf eine Modul-1-Schulung zeit- und ortsungebunden sich in das Portal einloggen können und sich dann selber mit einem E-Learning beschäftigen können und sich dort versuchen, Lerninhalte beizubringen. Und deshalb muss man wirklich nochmal sagen, wir sind mittlerweile auch in dieser Ausrichtung sind wir deutlich breiter aufgestellt, dass wir die vorhin beschriebenen Modul-1-Schulungen aufgrund der zeitlichen, ja, Zeitregionen mit den einzelnen Ländern, dass wir die Modul-1-Schulungen in drei unterschiedliche Schulungsformate reinbringen können. Also das eine Format ist natürlich die Präsenzschulung. Die weiß auch jeder Trainer selber zu schätzen, weil man da miteinander sprechen kann. Man sieht sich, man sieht die Emotionen, man sieht, ob jemand schläft, man sieht, ob jemand ständig mit seinem Handy dran ist. Das ist natürlich in der Wertschätzung der Trainer selber ist natürlich eine Modul-1-Schulung als Präsenzschulung hat den größten Lerneffekt, hat allerdings auch den größten Abwesenheitszeitraum und den größten Reisezeitraum, ist auch völlig unstrittig. Aber deshalb werden die Präsenzschulungen mittlerweile auch ergänzt um entsprechende Webinare, nennen wir diese Webinare. Wir haben jetzt hier mobile Kameratechnik, da sitzt jemand in der Regie und der Trainer steht an der Maschine und wir können diese Schulungen, diese Modul-1-Schulungen auch als Online-Webinare durchführen. Das ist für den Trainer schon eine richtige Herausforderung, weil wir erleben das dann immer wieder, dass wir dann über das Mikrofon auch mal die ein oder andere Frage stellen an die Schulungsteilnehmer und sprechen dann darüber, okay, diese Frage geht jetzt nach Idaho in die USA und ohne dass man die Leute jetzt wirklich direkt sieht. Das ist das zweite Schulungsformat. Also Präsenzschulung wird ergänzt um Webinare. Und dann kommt als drittes Schulungsformat, und deshalb haben wir auch extra eine neue Kollegin dazu geholt, die sich denn mit der Umsetzung der Inhalte, die der Trainer formuliert, die sich um die Umsetzung dieser Schulungen in entsprechende E-Learnings sich drum kümmert. Und das heißt, die sind dann zeitungebunden, die sind ortsungebunden, man loggt sich ins Portal ein, bekommt entsprechende Fragen gestellt, es werden Videos gezeigt, es gibt entsprechende Sprechertexte, es gibt Texte, die man lesen kann und dann sind das einzelne Kapitel, sodass man eine komplette Moduleinschulung in einzelnen Kapiteln wie ein Buch lesen kann. Ich mache heute Kapitel 1, morgen, wenn ich wieder Zeit habe, mache ich Kapitel 2 und ich komme dann immer nur ein Kapitel weiter, wenn ich das erste Kapitel abgeschlossen habe. Ist sicherlich auch ein spannendes Thema. In der Wahrnehmung muss ich draußen sagen, beim Landmaschinenfachhandel gibt es solche Meldungen als auch solche.
Ja.
Okay, ja. Also man sieht also, dass wir versuchen, da in vielen, vielen Teilbereichen auch mehr Detailarbeit zu machen. Und ich erlebe das immer wieder bei den Trainern, wenn es da so Richtung Wintersaison geht und man sitzt mehr im Büro, weil viele, viele Detailarbeiten zu machen sind, dann erlebe ich immer, dass denn die Stimmung schlechter wird. Ich kann das aber absolut nachvollziehen. Also einen Lehrplan zu schreiben ist nicht unbedingt das Spannendste.
Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, also hat vielleicht auch mit der Agrofarm an sich gar nichts zu tun, aber ich habe mich gerade eben gefragt, wo du gesagt hast, ne, Erstellung Unterlagen oder Schulungsunterlagen und du hast eben auch einmal Servicehandbücher angesprochen. Mich würde gerade einfach mal interessieren, wer schreibt denn eigentlich diese Service-Handbücher? Damit habt ihr nichts zu tun wahrscheinlich, ne? Also wenn jetzt eine Maschine neu rauskommt, sagen wir jetzt auch mal eine Sämaschine, von mir aus die Solitaire NT, und wann und wer schreibt denn dann so ein Service-Handbuch, damit der Endkunde möglichst schnell irgendwas findet da drin?
Also eine gute Frage, Carina. Also meinst du jetzt, die Serviceunterlage ist natürlich noch eine andere als die Betriebsanleitung? Ne?
Ja,
also,
oder die Betriebsanleitung, ja, aber das kommt doch auch aus eurem Haus dann, oder nicht?
Ja, aus unserem Haus schon, aber da Peter und sowohl Peter als auch wir von Meier vom Produktmarketing aus haben jetzt ja mit der Betriebsanleitung nichts zu tun. Die kommt ja aus dem Bereich E und da haben wir eine Abteilung, die heißt technische Dokumentation.
Okay.
Und die schreibt halt gesammelt diese Betriebsanleitung, oder ich weiß gar nicht, wie heißt die offiziell, Bedienungsanleitung, oder, ist auch egal, jeder weiß, oder Benutzerhandbuch wahrscheinlich, wie auch immer.
So.
Muss natürlich auch rechtlich und gesetzlich da wahrscheinlich bis ins Letzte abgesichert sein und dementsprechend hat man ja auch mittlerweile schon in Firmenbedienungsanleitungen erstmal ein paar Seiten nur rechtliche Absicherung, was man beachten soll und was man machen soll und dann geht's halt irgendwann in die Praxis und das ist ja auch das, ich weiß gar nicht, Peter, wie die Reihenfolge ist, aber woran auch viele Schulungsunterlagen ja sich, oder grundsätzlich orientiert sich ja ein Benutzerhandbuch oder eine Betriebsanleitung auch an der Praxis. Ne? Man muss halt die Maschine von vorne nach hinten einstellen können. Mhm. Oft haben wir dann ja, wenn wir jetzt wieder, ich bin jetzt immer beim Bereich Drilltechnik, weil das ja auch mein Bereich ist, haben wir dann ja noch eine Unterlage für die Elektronik oder für die Software und einen Bereich für die praktische Durchführung, zum Beispiel eine Abdrehprobe an der Maschine, und dann gibt es ja oft auch noch ein Handbuch nur für die Software. Aber Peter, vielleicht kannst du da nochmal ergänzen.
Die Betriebsanleitung, und das klang jetzt gerade auch an, in den USA soll es Leute gegeben haben, die in einer Mikrowelle ihren Pudel getrocknet haben.
Ja, genau.
Und diese Beispiele kursieren ja auch überall rum.
Beispiel, ja.
Also, es gibt das Thema Produktsicherheit. Und selbst in den Schulungsunterlagen, wenn man bei uns mit einer Schulungsunterlage anfängt, dann ist die erste Seite, diese Schulungsunterlage unterbindet Sie nicht vom Studium der Betriebsanleitung. Weil die Betriebsanleitung hat im Rahmen der Produktsicherheit maßgeblichen Einfluss auf das, was denn mit der Maschine passiert oder passieren kann oder den sachgemäßen Einsatz und die sachgemäße Handhabung einer Maschine. Ich kann mit einer Drillmaschine keine Kartoffeln pflanzen.
Schwierig.
Das hört sich jetzt blöde an. Aber das ist im Prinzip immer wieder dieser Spagat mit der Betriebsanleitung.
Ja.
Und wir alle, und ich glaube, da spreche ich auch für die hoffentlich zahlreichen Zuhörer, und das ist egal, ob Sie jetzt einen Fernseher nehmen, einen Kühlschrank oder die Betriebsanleitung Ihres PKWs. Ich verwette zwar nicht Haus und Hof dafür, aber ich behaupte hier, dass eine Menge Leute die Betriebsanleitung in ihrem Leben noch nicht einmal angeschaut haben.
Ja.
Und ich glaube auch, dass man selber da sich selbst an die Nase fassen kann, dass es in vielen Teilbereichen so der Fall ist. Wenn man aber so manche Fragen betrachtet, die hier am Telefon ankommen, dann gibt es hier auch einige Leute im Service, die zu Recht sagen, please read the fucking manual.
Ja.
Und ich glaube auch, ohne um hier in irgendeiner Weise Fingerpointing zu betreiben, glaube ich, dass wir uns da teilweise auch selber an die Nase fassen können, dass so gewisse Dinge sollte man sich vorher einmal anschauen, lesen, angucken, um die Maschine drumherum gehen. Und das passt auch damit zusammen mit einer vernünftigen Übergabe einer Maschine an den Endkunden. Und auch das habe ich erlebt beim Landmaschinenfachhandel. Ich habe viele Landmaschinenfachhändler in meinem Leben kennengelernt, die machen eine vorbildliche Maschinenübergabe. Und ich habe wiederum andere kennengelernt, wo das Wichtigste ist, dass der Aufkleber des Vertriebspartners auf der Maschine geklebt wird, so nach dem Motto, ich habe die Maschine verkauft. Ja. Und dann wird der Lehrling aus dem ersten Lehrjahr mit dem Lieferschein rausgeschickt und die Maschine wird dann irgendwie angetüdelt. Oberlenker weiß jeder, wo er drankommt, Unterlenker auch. Und dann wird die Maschine da dran gehängt und der Lieferschein unterschrieben und weg ist der Kunde. Ob das eine vorbildliche Übergabe ist, kann man wirklich kontrovers diskutieren. Und das hat für mich alles auch mit dem Thema Betriebsanleitung zu tun. Also es gehört einfach heute dazu, dass man eine vernünftige Einweisung auf eine Maschine macht und dass man auch überprüft, ist das, was man bestellt hat. Weil bei vielen einzelnen Dingen kann man der Maschine ja nicht mehr ansehen, ob die Maschine jetzt mit Section Control, welche Softwareausstattungen auf der Maschine drin sind oder eben nicht. Und ich habe auch einen guten Bekannten, der hat hier mit einem neuen Schlepper mit hydraulischen Unterlenkerstabilisatoren ein aufgesatteltes Gerät abgeholt. Und der fährt hier um die erste Kurve drumherum und die Unterlenker fliegen mit diesem aufgesattelten Karat von links nach rechts. Dabei schulen wir in einer Modul-2-Schulung immer wieder. Bei einem aufgesattelten Gerät werden die Unterlenker zentriert und hydraulisch arretiert oder mechanisch arretiert. Und der Kunde fährt hier um die Kurve und der Grubber fliegt von links nach rechts und ich rufe durch das offene Kabinenheckfenster dem Kunden zu, mach doch mal bitte die Unterlenker fest. Und dann passiert es, wie es passieren muss. Eigentlich muss man das filmen. In dem Moment ist Ruhe, der Kunde guckt vorne auf sein Isobus-Terminal, blättert in dem Terminal rauf und runter, es dauert 5 Minuten, es passiert überhaupt nichts. Und irgendwann guckt er durch die Heckscheibe mich an und fragt, du, weißt du, wo das ist in dem Menü? Wer hat denn jetzt da die Einweisung gemacht? Wer hat denn da die Betriebsanleitung gelesen? Also deshalb, alles ohne anzuklagen, sondern einfach nur eine Beschreibung der Tatsachen, die ich über mein Leben hier bei Lemken und auf der Welt so erlebt habe. Und deshalb, die Betriebsanleitung, die ist Bestandteil der Maschine. Die hat einen Einfluss auf die Sicherheit. Sie ist im Prinzip auch dafür da, dass das Ding, ja, ich sag mal, sachgemäß eingesetzt wird. Und genau so ist es im Prinzip beim Servicehandbuch. Und trotzdem, und jetzt kommt eigentlich wieder der Punkt, dass sich viele Unternehmen und viele Kollegen aus der technischen Dokumentation in unterschiedlichen Unternehmen kennengelernt habe, die denn alle sagen, ich weiß zwar, dass ich mein ganzes Leben mit Betriebsanleitungen und Servicehandbüchern verbringe, ich weiß aber auch, dass denn die Betriebsanleitung in vielen Fällen gar nicht oder nur bedingt gelesen wird. Und das ist leider schade. Es ist leider schade. Und deshalb weiß ich auch, dass man sicherlich Betriebsanleitungen besser machen kann. Ich weiß auch, dass man Servicehandbücher besser machen kann. Ich weiß aber auch, dass wir auf der einen Seite zwischen einem gesetzlichen Spagat sind und einem pragmatischen Lösungsansatz. Und ich habe gerade vor kurzem eine Diskussion mit Kollegen aus dem Unternehmen CNH gehabt. Das Erste, was die mir in die Hand gedrückt haben, ist eine Kurzbetriebsanleitung. Und so eine Kurzbetriebsanleitung entbindet natürlich nicht von einer Betriebsanleitung. Aber auf der einen Seite fordern viele Kollegen eine Kurzbetriebsanleitung, wohl wissend, dass sie noch nie in der Betriebsanleitung reingeschaut haben.
Ja, und das ist ja eigentlich auch schade. Ich habe das mal auch, da habe ich auch hier eine Werksführung gehabt, da waren welche dabei, die haben kamen aus dem Baumaschinenbereich und die ja auch da im Service tätig. Und die sagten, ich weiß gar nicht mehr, die haben irgendeine Prozentzahl gesagt, wo ich gesagt habe, von Funktionen, die viele Kunden gar nicht kennen oder wie viel Prozent einer Maschine überhaupt nur eingesetzt werden, weil die Kunden gar nicht die anderen Funktionen kennen, weil sie noch nie davon gehört haben. Und das war eine sehr erschreckende, ich meine, ich weiß gar nicht, ob 60%, weil das ist ja 1:1 gleich für Autos, für Traktoren, ob das jetzt ein Bagger ist. Von mir aus wahrscheinlich auch der Fernseher zu Hause, wenn man, und ich muss mich selber auch damit einschließen, ich bin jetzt auch nicht der Betriebsanleitungsleser vor dem Herrn, aber eigentlich ist es schade, weil man viele Sachen damit lernen kann und besser machen könnte wahrscheinlich, als sie in der Praxis gemacht werden. Und sei es jetzt bei einer Sämaschine, sei es beim Düngerstreuer, sei es in der Software, um da die Verzugszeiten vielleicht nochmal anzupassen, um da wirklich auch nochmal monetär was zu machen, sei es jetzt um Saatgut zu sparen oder Dünger zu sparen, weil man wirklich da alles richtig eingestellt hat. Das ist eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht, aber leider, wie Peter sagt und wie wahrscheinlich auch alle Leute, die sich damit beschäftigen, sagen werden, ist es leider keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen, ich kann es aber auch andererseits, wir haben auch schon oft die Anfragen gekriegt für Kurzanleitungen, für so Themen, die man vielleicht nur einmal im Jahr macht, weil also zum Beispiel die Vorbereitung einer Sämaschine auf die Aussaatsaison, ne? Weißt du selber, Peter, oder wie winter ich eine Maschine ein? Sind ja auch so Themen, die immer wieder diskutiert werden. Viele Sachen sind klar, dass man die Maschine wäscht und abschmiert etc. Da guckt man vielleicht noch in den Schmierplan, aber dass man vielleicht dann noch guckt, dass überall der Dünger und das Saatgut rausgeblasen wurde, dass man nicht mit dem Hochdruckreiniger da in die Elektronik reinhält und solche Sachen. Oder am Anfang des Jahres, wie gesagt, auch wirklich, wenn man jetzt einen neuen Schlepper hat, wie grundsätzlich, das ist auch ein gutes Beispiel, das meistgeklickte Video, was wir bei YouTube tatsächlich haben von Lemken ist, wie stelle ich einen Anbaudrehflug ein? Und das ist ja wirklich eine Sache, die ist seit, also die Grundeinstellung, Peter, du bist jetzt, hast du gesagt, seit 36 Jahren bei Lemken. Im Prinzip ist das immer noch das Gleiche wie vor 36 Jahren. Und offensichtlich ist die Nachfrage sehr groß, dass die Leute sich darüber informieren wollen. Wenn man jetzt einen 5-Star-Flug hat und man hat den auf seinen, man hat den Flug gekauft, der Händler stellt ihn im besten Fall, wie du gesagt hast, Peter, noch auf den vorhandenen Schlepper ein. Dann kommt, wie es so ist, kommt erstmal ein neuer Schlepper. Man hat immer noch den 5-Star-Flug und dann ruft der Kunde an, ja, mein Flug, der fliegt ja nicht mehr richtig und so. Und dann nach vielen und her kommt man dann darauf, ja, was ist denn mit dem Schlepper? Hast du das denn angepasst irgendwie auf Spurweite, Reifenbreite etc.? Was man also macht, den Zugpunkt nochmal eingestellt, Unterlenker, Oberlenker richtig eingestellt. Ja, nee. Und ruckzuck kann man sich ja dieses Video dann zum Beispiel angucken oder vielleicht auch in der Betriebsanleitung nachlesen. Und man hat eigentlich sich selber schon geholfen. Aber ich kann einerseits verstehen, dass diese Kurzanleitungen gefragt sind. Andererseits gebe ich dir recht, Peter, man könnte viel mehr Informationen aus der langen Betriebsanleitung dann, ich sage jetzt in Anführungszeichen, langen Betriebsanleitung ja diese Informationen auch herholen, oder? Carina, wie ist es denn bei dir? Wie würdest du das denn jetzt machen? Wenn du jetzt einen neuen Schlepper hast und der Flug fliegt nicht mehr, was wäre denn deine erste Anlaufstelle?
Ich könnte da wieder eine Story zu erzählen.
Ja, dann mach doch.
Ja, gut, okay. Die eine gebe ich noch zum Besten. Also wir starten mit den Schulungen hier meistens montags zur Mittagszeit, damit die Schulungsteilnehmer hier auch noch anreisen können, wenn sie denn unter Umständen 2, 3, 4 Stunden Fahrzeit haben. Deshalb ist montags vormittags meistens Vorbereitung auf die Schulungen, die in dieser Woche laufen. Die Skeptiker sagen, freitags Nachmittag, wie heißt der Spruch? Freitag um 1, jeder macht seins. Sieht bei uns etwas anders aus, weil freitags hören dann wieder mit der Mittagszeit, mit der Mittagspause hier bei uns im Pausenraum, fährt dann die letzte Schulungsgruppe nach Hause. Und deshalb ist dann freitags nachmittags bei uns immer Putz- und Waschtag und vorbereiten vielleicht für die nächste Woche. Und irgendwann war es dann auch so ein schöner Freitagnachmittag, die Sonne scheint und ich fange dann mal wieder an mit einem Traktor, den ich vorher zwar schon mal gefahren hatte, aber noch nicht bis ins kleinste Detail gefahren, bedient, sonst was habe. Und ich nenne jetzt extra nicht den Namen dieses Traktors, spielt auch keine Rolle. Und ich fahre rückwärts an ein Gerät heran und mache das wie nach Lehrbuch vorbildlich und stelle die Unterlenkerstabilisatoren auf die entsprechende Kategoriemaße des Gerätes ein. Also Länge 3 oder Länge 2. Das Ganze habe ich gemacht, fahre dann mit dem Traktor an das Gerät heran und versuche dann über die Außenbetätigung das Heckhubwerk zu aktivieren. Wenn ich diese Geschichte schon so erzähle, ist jedem Zuhörer schon klar, das hat natürlich nicht funktioniert. Da es dann dieser schöne Freitagnachmittag war und die Sonne scheint und irgendwie war so richtig Ruhe, dann habe ich gedacht, du greifst jetzt mal hinter diesen Sitz, also hinter den Fahrersitz, und hinter dem Fahrersitz sind ja meistens die Betriebsanleitungen. Dann greift man in ein Buch, was denn 400 Seiten hat. Dann setzt das ja schon eine Denkleistung voraus. Unter welchem Stichwortverzeichnis suche ich jetzt in diesem 400 Seiten Pamphlet nach und schaue da, unter welchem Stichwort könnte jetzt Aktivierung Heckhubwerk stehen? Da könnte jetzt, ich könnte Außenbetätigung nehmen, ich könnte Heckhydraulik nehmen, ich könnte Außenbetätigung nehmen. Also es fallen einem viele, viele Stichworte ein. Die schreibt man sich dann alle irgendwie entweder auf einem kleinen Post-it auf und man fängt dann die Betriebsanleitung zu blättern. Und dann sage und schreibe, habe ich alle diese Dinge, die dann auf verschiedensten Kapiteln, in verschiedensten Seiten zum Besten gegeben worden sind, habe ich so gemacht, steige wieder vom Traktor ab und gehe wieder zu meiner vielgeliebten Heckbetätigung. Und was war? Es funktioniert immer noch nicht. Dann gehe ich wutentbrannt unten ins Büro runter. Und ich bin der alte Mann hier, weil ich im nächsten Jahr, nein, in diesem Jahr sogar 60 werde. Und unten im Büro sitzen viele, viele Youngster und lachen sich förmlich tot. Und ich habe dann gedacht, das liegt an dem Alter. Und dann sagen aber alle zu mir, du Peter, mach dir keine Sorgen, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Wir haben das exakt gleiche Phänomen gehabt und sind selbst mit dem Studium der Betriebsanleitung nicht zur Lösung gekommen. So lange, bis sie den Vertriebspartner angerufen haben und der dann gesagt hatte, ja, stimmt, das haben wir schon öfter gehabt. Ihr müsst die mechanische Parkbremse betätigen. Es wurde alles beschrieben. Es wurde alles beschrieben. Der Fahrhebel steht auf neutral. Die Heckbetätigung ist im Terminal aktiviert. Es ist alles in der Betriebsanleitung richtig beschrieben. Aber dass die mechanische Parkbremse angezogen werden musste, steht dort nirgendwo. Und mit dieser Information bin ich dann rausgegangen, habe die Feststellbremse angezogen und dann konnte ich auch die Außenbetätigung fürs Heckhubwerk betätigen. Und deshalb muss ich sagen, und meine feste Überzeugung ist immer wieder diejenige, nachher über ein Dokument zu meckern und zu sagen, das ist doch Mist, das ist doch nicht richtig beschrieben, das ist doch falsch. Das kann man immer so einfach tun. Aber die Denkleistung desjenigen, der sich vor ein weißes Blatt Papier hinsetzt und etwas zu Papier fasst, verfasst, diese Denkleistung ist garantiert höher als desjenigen, der nachher darüber anfängt zu meckern. Nur es kann einfach immer nur ein Gemeinschaftswerk sein. Und dieses Gemeinschaftswerk ist für mich sicherlich ein hehres Ziel, aber ist für mich einer der Dinge, die uns alle gemeinsam betrifft. Und ich glaube, da können wir alle nur gemeinsam besser werden. Das heißt, die Leute, die in der technischen Redaktion sitzen, müssen auch im Prinzip diese entsprechenden Einsatzerfahrungen entweder mit uns gemeinsam, mit den Leuten aus dem Produktmarketing oder mit den Leuten aus dem Service bekommen. Und nur so kann man dann auch praktikable Dokumente erzielen oder erreichen.
Und genau deswegen habe ich das eben gefragt, weil mich das nämlich echt mal interessiert hat, weil wie du auch schon sagst, ich stelle mir das total schwierig vor, ne? Du hast eine neue Maschine, hast dich mit der befasst und dann sollst du da, wie du sagst, ne, auf ein weißes Blatt Papier, aber alle Eventualitäten und keine Ahnung und Sicherheitshinweise und so beachten, das ist stelle ich mir schon schwierig vor. Und du hast es auch gesagt, also die Frage, die Johannes mir eben gestellt hat, also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich bin auch jemand, der oft keine Betriebsanleitung liest, gerade aber auch so, ich sag mal, ne, bei einfacheren Geräten, auch zu Hause oder so, ne, wie, dann habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft, ja gut, wo der An- und Ausknopf ist, kriegt man gerade noch hin und die Programme und so, also ist auch ein bisschen abhängig davon, was ich in Betrieb nehme, aber genau der Punkt ist, diese Sache Zeit in einer Betriebsanleitung zu plättern und gerade dann auch, ne, dann hast du wahrscheinlich noch eine Betriebsanleitung, die in 97 Sprachen übersetzt ist, dann fängst du erstmal an, Deutsch zu suchen, dann fängst du, und wie du sagst, ne, das fängst du an, das richtige Kapitel zu finden und meistens, bin ich auch ganz ehrlich, ist es halt dann, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum so ein YouTube-Video dann so hohe Zahlen halt auch hat, ne, googelst du heute, findest du ja auch oft einfach, ne, gute YouTube-Videos oder so, wo irgendwas kurz erklärt ist und was dann aber schneller gefunden ist, wie das stundenlange Blättern in einer Betriebsanleitung.
Ja, ja. Und am Ende des Tages ist die Anzahl der Informationsquellen, die zu jedwedem Zeitpunkt von egal wem auch immer in irgendeiner Form genutzt oder erstellt wird, wird immer vielschichtiger.
Genau.
Wir haben Leute, die machen mit einem WhatsApp-Anrufe, sitzen auf der Traktorkabine und irgendwas rappelt. Und dann bekommt man solche WhatsApp-Anrufe, so nach dem Motto, kannst du mir sagen, was das da wohl ist?
Ja.
So, und deshalb, Carina, wir machen auch YouTube-Videos. Der Johannes macht mit dem Team aus dem Marketing, aus dem Produktmarketing kurze Informationsvideos, welche Varianten, welche Packer gibt es, welche Überlastsysteme gibt es. Das ist alles in irgendeiner Form existent. Es setzt aber auch immer voraus, dass man diese Dinge für jedweden Einsatzfall und für jedweden Problemfall im Prinzip auch erstellt. Und das ist schon eine echte Sisyphus-Aufgabe, diese Dinge im Prinzip auch zu jedwedem Zeitpunkt, in jedweder Sprache und auf jedwedem Portal in irgendeiner Form verfügbar zu machen.
Mhm.
Klar. Und das ist schon eine Herausforderung. Also der Johannes hat vorhin ein paar Videos angesprochen zu diesem Thema Flügen. Wenn man da bei YouTube ist, dann gibt es eine ganze Serie von Videos zum Thema Flugeinstellung. Wir haben zum Beispiel auch Videos gemacht zum Thema Datenmanagement. Solange der Traktor in dem Video fährt, solange da irgendwas passiert, aber wie denn die Daten von meinem Hof-PC auf den Traktor, auf das ISOBUS-Terminal kommen, sieht man, dass die Klickzahlen von 80.000 runtergehen auf 150. Und das ist für mich schon bezeichnend. Ich habe aber keine Lösung dafür. Ja, verstanden, was ich damit sagen will? Also das wird je feinteiliger und je feingliedriger wird, je kleiner wird auch die Anzahl der Personen, die es gerade in diesem Punkt interessiert. Und das ist, ich habe keine Lösung dafür. Ja, ist spannend.
Da gibt es auch keine Lösung für, aber deswegen arbeiten wir ja daran, Peter.
Dass ja, klar. Wir
möglichst vielen Leuten möglichst viel zur Verfügung stellen können. Und das ist ja auch, man muss ja auch wirklich sagen, jetzt so wie du mit deiner 400 Seiten Bedienungsanleitung da bei dem Schlepper, heutzutage, ich mache das auch oft, dann habe ich ein Problem, mit meinem Autoradio hatte ich ein Problem und dann habe ich auch da in die Bedienungsanleitung geguckt, dann war das auch so ein dickes Buch und dann habe ich, anstatt in der Bedienungsanleitung zu suchen, habe ich dann einfach das auch bei Google eingegeben, habe gesagt, hier, das und das Autoradio und hier Sender, weiß ich nicht, was da war, oder Bluetooth-Speicher und dann das Automodell. Und zack, war ich in derselben Bedienungsanleitung drin. Die war dann halt digitalisiert und ich war direkt auf der Seite, die mir für mich relevant war. Man kann es sich auch einfach machen und das wird auch, glaube ich, die Zukunft sein, dass solche Sachen nicht mehr nur in Papierform irgendwie vorliegen, sondern dass man irgendwie in Portalen sucht und man kriegt dann über irgendwelche anderen Wege seine Informationen und wird vielleicht sogar direkt irgendwann auf ein Erklärvideo weitergeleitet. Was auch immer dann, wie auch immer das gestaltet ist, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, aber ich denke, da wird sich auch noch die ganze Herangehensweise ändern, oder Peter?
Da sind wir zwangsweise und automatisch kommen wir dann zu dieser Diskussion, inwieweit wird das ganze Thema künstliche Intelligenz im Prinzip uns auch noch da weitere Lösungswege aufzeichnen.
Ja,
auch da bin ich absolut überhaupt kein Gegner. Trotzdem schwingt bei mir immer wieder mit, dass diese Informationen, die über KI gefunden werden, wer sortiert denn zwischen sachlich richtig und fachlichem Bullshit?
Ja.
Und das ist für mich im Prinzip nur ganz weit im Hinterkopf, ist für mich da, schwingt da ein wenig mit. Wir müssen da auf der einen Seite, wir müssen es machen. Wir müssen das Thema weiter bewirtschaften, wir müssen es weiterentwickeln, wir müssen aber diese Gefahr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. Und deshalb, was einem da alles aufgezeigt wird, wenn man ja über irgendwelche Suchbegriffe da unterwegs ist, nur es muss auch sachlich und fachlich richtig sein. Und das ist sicherlich eine Herausforderung.
Ja, und die wird auch, denke ich, in Zukunft noch wichtiger werden, auch für uns als Hersteller, für unsere Bereiche und auch für die Landwirte, dass man selber einordnen kann, was jetzt richtig ist. Da gibt es ja zig Anwendungsfälle. Ich denke, das wäre jetzt auch wahrscheinlich, hier könnte man wahrscheinlich noch eine eigene Podcast-Folge zu machen zum Thema KI in der Landwirtschaft und in welchen Anwendungsfällen auch immer. Aber ich denke, das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Aber ich gebe dir recht, Peter, das ist ein riesen Thema. Ja, Carina, ich hätte soweit, also wie gesagt, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die habe ich soweit alle klären können und aus Peter rauskitzeln können. noch was du noch rauskitzeln möchtest, Carina?
Nee, ich habe eigentlich auch meine Fragen wie immer alle gestellt.
Ja, auch wenn die Antworten vielleicht manchmal etwas vielschichtig sind, ich muss auf jeden Fall sagen, und Landtechnik und Landwirtschaft oder Landwirtschaft mit Landtechnik ist so ein spannendes Umfeld, wo ich einfach sagen muss, diese Faszination, glaube ich, die schwingt bei allen mit und die erlebe ich auch immer bei vielen, vielen unserer Vertriebs- und Servicepartner, die erlebe ich bei den Landwirten genauso. Und vielleicht diese Vielfältigkeit sollten wir uns alle bewahren und das ist für mich einfach ich möchte kein anderes Umfeld jemals beackern.
Wie sagst du immer so schön, Peter, vielleicht noch als letzte Worte, das ist ein Hobby, weil Arbeit nicht, sondern wir haben nur ein Hobby, was außer Kontrolle geraten ist.
Eben. Ja, genau. Genau. So kann man sehen. Wir arbeiten nicht, wir haben nur ein außer Kontrolle geratenes Hobby. Ja, genau. So kann man sagen. Vielleicht macht das dieses Hobby auch, es gibt sogar andere, es gibt ja Sprüche da ohne Ende. Es gibt auch Leute, die sagen, ein Hobby muss Geld kosten. So weit würde ich es jetzt aber nicht treiben wollen, aber man muss bei diesem Hobby auch ein bisschen Geld verdienen, ja.
Ja. An der Stelle vielleicht dann noch als letzte Frage, Peter. Wir hatten seinerzeit schon mal beantwortet, wenn du grillst, Peter, was kommt dann auf den Grill? Ein Kotelett oder eine Wurst? Oder ich weiß nicht mehr, ob du damals gesagt hast, beides hintereinander.
Was das könnte ich heute noch beantworten. Also als erstes würde ich die Frage zumindest so etwas anders stellen. Du hast ja schon vorgegeben, dass da Fleisch auf den Grill kommt.
Ja.
Also bei mir kommt Fleisch auf den Grill.
Ja,
das ist gut. Wenn es richtig gut geht, also sowohl das Kotelett als auch das Würstchen, als auch ein Stück Bauchfleisch.
Ja, sehr gut.
Und was gibt es dazu? Ein Feierabendbier?
Ja, auch dafür bin ich bekannt. Ich nehme gerne das Bier und danach noch ein schöner, klarer Schnaps. Ob das eine Williamsbirne ist, eine Marille oder eine Zwetschge, ist eigentlich egal.
Sehr gut.
Sehr schön. Ja, Peter, dann bedanken wir uns, dass du dabei warst, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, uns ein paar Anekdoten zu erzählen und nochmal das ein oder andere über unsere Produkte und über das Agro-Training. Das war wieder sehr spannend, wie ich finde. Ich hoffe, mit Sicherheit auch für die Zuhörer. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Peter.
Sehr gerne und macht's gut. Vielen Dank.
Du auch, Peter. Danke.
Ciao, Carina.
Ciao.
Ja, Carina, das war jetzt ja eine unterhaltsame Folge, wie ich finde, und auch lehrreich, selbst für mich wieder noch immer. Ich finde immer bemerkenswert bei Peter, ich habe schon gesagt, man lernt nie aus, und wenn man mit Peter spricht und unterwegs ist, dann erst recht nicht. Peter kann eigentlich zu allem immer was erzählen und auch immer sehr interessant, finde ich, und immer diese Anekdoten, muss ich sagen, das hat zumindest mir wieder sehr gut gefallen. Ich weiß, wie es bei dir war, Carina.
Ja, kann ich absolut nur unterstreichen. Also ich finde es auch immer wieder spannend mit Peter. Also ich meine, zum einen, ne, kommen da ja auch einfach, wie wir festgestellt haben, 36 Jahre zumindest Lemken-Erfahrung ja auch zusammen und dann ja auch überhaupt viel Lebenserfahrung und natürlich auch viele Anekdoten. Und das ist natürlich immer schön zu hören und ja, natürlich auch immer wieder spannend, da auch einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und ja, auf jeden Fall habe ich auch mal wieder aus der Folge mitgenommen, dass ich mich vielleicht in Zukunft öfter mal mit der einen oder anderen Betriebsanleitung dann doch auseinandersetze.
Ja, das ist schön, Carina, dass du das mitgenommen hast. Ich hoffe, die Zuhörer haben noch mitgenommen. Also wer noch Interesse hat, wir haben eine Stelle ausgeschrieben im Agro-Training bei Peter in der Abteilung. Also da könnt ihr dann live dabei sein mit Peter und von Peter lernen. Da könnt ihr einfach, packen wir einen Link in die Shownotes. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Aufsattelflüge, Diamant 18, Diamant 16 zu Anbaudrehflügen, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren, euren Gebietsverkaufsleiter. Das hat sich jetzt nur angeboten, mit Peter natürlich darüber zu diskutieren im Rahmen dieser Folge.
Ja.
Wir können, denke ich, könnten noch viele Folgen mit Peter aufnehmen. Vielleicht ergibt sich noch irgendwann die Gelegenheit. Unser Gästebuch ist ja schon wieder reichlich gefüllt. Wir haben dann ja schon mehrfach gesagt, wir haben ja immer Sorgen gehabt, dass wir keine Themen finden. Aber ich glaube, haben wir auch schon mehrfach gesagt, das wird nicht passieren. Aber vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, Peter wieder einzuladen. Naja, dann fand ich immer noch das beste Zitat, ich merke es aufgeschrieben, du bist so alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Also in dem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche, Carina, allen Zuhörern eine schöne Woche, auf dass bald wieder auf dem Acker losgeht und ja, überreiche dir wie immer, Carina, das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes. Danke dir natürlich, dass du dabei warst. Herzliche Grüße auch nochmal an Peter und danke, dass er uns nochmal zur Verfügung gestanden hat. Ja, ich hoffe allen, die Folge hat euch auch genauso gut gefallen wie mir und ja, wir wollen euch gar nicht länger überstrapazieren jetzt und wünsche euch schöne 2 Wochen und wir hören uns dann wieder. Bis dann!
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.